mal ganz kurz unterbrechen, ob wir da unten mal sagen können, dass Sie den Subwoofer ausstellen können?
Du hast jetzt schon gesagt, er soll nicht die Etikettieranlage ausschalten und Musik hören, sondern soll die Musik ausmachen und etikettieren. Ne?
Mal gucken, wie das nachher aussieht bei dir da unten. Das nach dem Donnerstag vor allem.
So, also, die Klappe war da, insofern.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und heute treffe ich gemeinsam mit Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Westhofen auf die fantastische Sophie Christmann vom Weingut Christmann aus dem pfälzischen Gimmelding. Gemeinsam mit ihrem Vater Steffen leitet sie eines der renommiertesten biodynamischen Weingüter Deutschlands, bekannt für tanzende Rieslinge und elegante Pinots. Aber heute geht es auch um deutschen Schaumwein und um das Sektgut Christmann e. Kaufmann. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, Gläser hoch, Ohren auf und willkommen Sophie Christmann bei Born to be Wine.
Cuvée Nummer 103 Brückner Tür von dem berühmten Sektgut Christmann und Kaufmann aus Gimmelingen.
Verrückt. Und die Sophie ist da.
Ja, ich freue mich.
Auch verrückt. Ja, wir freuen uns auch. Trinken wir mal. Tschüss. Tschüss.
Kriegt man gar nicht so auf das Glas. Sehr rar, knapp.
Es entspannt sich ja mittlerweile ein bisschen zum Glück.
Also ich habe mit deinem Vater mal schwer verhandelt. Ja, aber ich.
Du, war mit der Sophie so. Ist noch schwerer zu verhandeln, kann ich dir sagen.
War das schwer, ich sagte. Hat er gesagt, naja, wenn du mir eine E-Mail schreibst, kann ich vielleicht nochmal zweifeln, aber ist okay. Also wenn es sich etwas entspannt, ist es sehr gut zu hören.
Nee, ist das Schöne, dass das Kind jetzt erwachsen wird. Das ist jetzt aus dem zweiten Jahrgang, den wir gemacht haben. Ganz knapp waren wir im ersten, weil die Idee ja da eine Woche ungefähr 14 Tage vor der Weinlese aufkam und wir dementsprechend nur relativ wenig produziert haben. Und in 20 war das erste richtige Jahr, in dem wir dann auch normale Mengen gemacht haben, in dem es ja nicht so viel ist, aber auch nicht mehr ganz so extrem wie am Anfang.
Also vom 27.08. bis zum 2.09.2020 geerntet.
Ach, das steht da auch so genau drauf. Guck mal einer an.
In Gimmelingen und Königsbach auf Kalk- und Buntsandsteinboden. Und die Füllung war im April 21 und dann hat das Ganze 32 Monate Hefelager bekommen und wurde degorgiert im November 23. So, dann sind wir jetzt eigentlich genau in dem Bereich, das sieht man auch an dem Korken schon, trinken. Jetzt ist es klasse. Jetzt hat er die entsprechende Entwicklung gekriegt und jetzt ist das offener schon. Ich erinnere mich noch, als das ganz jung war.
Das
war schon, also spröde könnte man auch sagen. Das hat schon ein bisschen gekracht. Und,
ja, auf jetzt, der Zunge.
Und jetzt wird es weiniger. Es wird ein bisschen samter und hat aber trotzdem schönen Grip. Auch ich finde auch das kalkige Element ist da.
Und auch die ganzen Infos, die du jetzt vorgelesen hast, die sind ja am Ende auch der Hintergrund, warum wir uns für dieses dann doch ein bisschen sperrige manchmal Nummernsystem entschieden haben, dass man halt genau das rauskriegt. So, dass einfach, also die 100er sind immer der Riesling, jede Füllung kriegt eine neue Nummer, also die nächste, der nächste, der kommt, ist dann die 104.
Sodass also ist halt der dritte alle, Jahrgang sozusagen.
Um es ein bisschen komplexer zu machen, haben wir im ersten Jahr zwei produziert, also das ist der zweite Jahrgang. Aber es ist die dritte Füllung.
Okay, also wir brauchen doch ein paar Tipps.
Also sie haben halt ganz bewusst sich am Anfang schon entschieden, sie machen es doch so einfach dann doch nicht.
Genau.
Sodass du niemals anhand der Nummer auf den Jahrgang sofort rückschlägst.
Ich möchte, wenn du dir merkst, dass die 100 ein Riesling ist, alle Infos findest du auf der Rückseite.
Das ist doch mal gut. Also wer lesen kann, ist klar bei euch und trinken dann noch. Wunderbar.
Also ich finde es wahnsinnig gut. Und das Schöne ist ja, Riesling Sekt hat ja schon auch eine echte große Tradition und hat aber vielleicht so 20, 30 Jahre lang, vielleicht sogar ein bisschen länger, doch auch eher eine Phase gehabt, wo das reduziert wurde auf ein bisschen Frucht, ein bisschen Tralala, ein bisschen Süße drin, so ausbalanciert. Dann kamen die neuen deutschen Sektmacher, Stichwort Raumland zum Beispiel. Und da war aber der Fokus am Anfang auch nicht auf dem Riesling. Da ging es erstmal um die Burgundersorten, weil der Champagner das große Vorbild war. Und dann hat man erstmal mit Pinot Noir und mit Schwarzwild und Chardonnay gearbeitet. Weißburgunder wurde natürlich auch immer wieder mal noch gern gespielt. Und der Riesling hat dann eigentlich erst die letzten 10 Jahre angefangen, da ein Thema zu werden. Buhl hat da eine tolle Vorreitersituation gegeben gehabt mit den ersten Riesling-Sekten, die der Mathieu Kaufmann, der ja hier Partner ist, auf den Markt gebracht hat. Und das war damals so ein Aha-Erlebnis im Markt. Ne? Also es war eine sehr birnige, saftige Riesling-Aromatik, die auch typisch Pfalz war, wie wir hier auch typisch in der Pfalz sind. Und diese Assoziation Pfalz und Sekt, die hast du eigentlich im ersten Moment gar nicht unbedingt, weil die Pfalz ja schon für etwas mehr reifere Trauben steht und man ja beim Sekt eher denkt, naja, das darf auch ein bisschen kühler geerntet werden, ein bisschen früh gelesen werden und die Säure. Aber am Ende, die Champagner ist ja jetzt auch kein eiskaltes Anbaugebiet, auch da hast du eine ordentliche Grundreife und deshalb sind wahrscheinlich die Klimadaten von der Champagner und der Pfalz gar nicht so weit auseinander, das weißt du mit Sicherheit besser wie ich.
Also, auch das, also insgesamt ist uns auch das Thema Riesling, das hat uns sehr beschäftigt am Anfang. So, das war so, dass wir uns, als wir jetzt dann da eben in, also wir haben ja gesehen, dass die Basis von dem Sektgut ist ja dann auch ein alter Familienbetrieb aus der Pfalz, den wir übernehmen konnten, dessen Weinberge wir angeboten bekommen haben. Und es hat uns am Anfang schon beschäftigt, dass die fast die Hälfte der Fläche mit Riesling gepflanzt hatten. Was ja für die Pfalz gar nicht so viel ist eigentlich. Haben ja viele eigentlich eher noch mehr Riesling. Und wir haben am Anfang lange darüber diskutiert, ist das zu viel, wird das schwierig. Und gerade der Papa und ich waren da eher ein bisschen vorsichtig, weil eben, so wie es ja viel gesagt hat, ja auch ganz viele hier von den deutschen Kollegen sich ja eher einfach über die Burgundersorten einfach definieren, da auch immer noch mehr drüber sprechen, die ganzen Top-Cuvées immer Burgundersorten sind. Und wir ein bisschen Respekt hatten davor, Riesling-Sekt zu machen, ehrlicherweise. Wir dachten, Riesling-Sekt ist oft eher so sauer, fast so ein bisschen stahlig, dann auch viel Frucht mit der Kohlensäure noch, das kann ganz schön anstrengend sein. Und der Mathieu hat von Anfang an gesagt, nee, das mit dem Riesling, das ist super. Aber wenn man uns jetzt so als Menschen kennt, dann ist der Mathieu ja ein Tick leiser als wir anderen. Und wir brauchen vielleicht so einen Moment, um zu lernen, ihm da auch so ein bisschen zuzuhören und da auch reinzuspüren. Und jetzt würde ich sagen, dass für uns, deswegen habe ich es auch mitgebracht, Riesling vielleicht fast prägender ist eigentlich als Burgunder.
Ich habe schon leer, weil das so gut läuft. Das
ist uns so beiden gefällt, wir haben schon leer. Das
ist schon. Du kommst gar nicht zum Trinken, ja genau. Sag mal, aber du hast gesagt, bei dem ersten Jahrgang, also ich rede dann jetzt über, Achtung, 101 und 102, ja, richtig? Genau. Der war noch schneller vergriffen, weil ihr euch ja erst so kurz vor der Ernte überlegt habt, dass ihr das damit machen wollt. Das heißt, wie kam es denn dann zu dieser Idee, mal so ganz kurz vor der Ernte, hallo, wir machen das sehr gut?
Im Prinzip ist es so, dass das eigentlich nie den Moment gab, wo wir gesagt haben, hallo mal, wir machen einen Sekt gut, sondern es ist uns einfach irgendwie so ein bisschen zugelaufen, das Thema. Im Laufe des Sommers 19 kamen unsere Nachbarn auf uns zu und wir waren wahnsinnig gut, damit hatte keiner gerechnet und haben gesagt, hier, wollt ihr nicht unsere Weinberge übernehmen? Das ist ein ganz alter Familienbetrieb, war auch VDP-Gründungsmitglied, der aber einfach keine Nachfolger hat. Also die Inhabergeneration ist quasi so jetzt Mitte 80 und die Tochter hat das nie übernommen und dementsprechend haben wir immer ein bisschen beobachtet und geguckt, mal gucken, was da mal auf uns zukommt in der Nachbarschaft, wie das irgendwie weitergeht und plötzlich stand da eben dieser Nachbar und hat gesagt, interessiert ihr euch nicht für die Weinberge? Und der Papa und ich hatten gerade auch in einem längeren Prozess entschieden, dass wir das Weingut eher ein bisschen verkleinern wollen. Insofern war dann
so kam das
gerade von 24 auf 20 Hektar geschrumpft. Dann kamen die mit ihren 12 Hektar um die Ecke und wir dachten, passt es gerade nicht so richtig eigentlich.
Dass so, dann haben sie zwei Weingüter geteilt und haben zwei kleine.
Ja, genau. Das kommt immer auf die Perspektive an. Ne?
Und insofern haben wir dann ein bisschen überlegt, was wir damit machen können. Dachten erstmal, wir nehmen die Weinberge und verkaufen vielleicht die Trauben, um einfach ein bisschen Land zu gewinnen, ein bisschen Zeit zu haben, uns zu orientieren. Haben dann mit Mathieu gesprochen, der damals noch bei Buhl war. Das ist eigentlich ganz lustig, Mathieu war ja am Ende. Der arbeitet diesen Sommer genauso lange mit uns, wie er bei Buhl war. Das ist auch total faszinierend, dass es jetzt auch schon 6 Jahre gibt.
Ja, ja.
Und
braucht halt so viel Geduld, bis man dann so...
In dem Sommer hat damals die Trennung auch stattgefunden von Mathieu und Buhl.
Ja. Das war dann 19?
Genau, das war alles 19.
Okay.
Das war alles 19 im August.
Und soweit ich es in Erinnerung habe, war es halt auch einfach erstmal im ersten Moment so, dass der Steffen, also Sophies Vater, einfach auch mit Mathieu im Gespräch war, weil es so schade war, dass dieses tolle Engagement jetzt so aufhört. Ja? Und mit Sicherheit nicht mit dem ersten Gedanken, na dann machen wir das eben weiter, sondern das ist tatsächlich entstanden aus diesem Gesamtkonglomerat, was sich da gebildet hat.
Ja, das saßen dann irgendwie so zusammen und irgendwann sagte der Mathieu dann, warum machen wir eigentlich nicht Sekt? Und also ihr habt jetzt diese Weinberge und ich habe jetzt gerade keinen Job. Also warum machen wir eigentlich keinen Sekt?
Ja.
Und ja, warum nicht? Und dann schrieb er auch wirklich, er ist ja Elsässer, seine erste Sprache ist ja auch eigentlich Französisch, ja. Schrieb er eben so eine lustige E-Mail betreff guck mal, in der er so das Grobkonzept eines Sektguts irgendwie skizziert hatte. Ja. Und dann haben wir irgendwie so, warum nicht? Und dann typisch Winzer haben wir festgestellt, das war dann irgendwie inzwischen Ende August, dass wir jetzt uns entscheiden müssen, ob wir springen oder nicht, weil wenn ein Jahr rum ist, ist ein Jahr rum, dann dauert alles wieder ewig. Mhm. Und dann haben wir aus 19 einfach mal das geerntet, was wir jetzt in den Christmann-Keller gut reingekriegt haben. Also da haben wir 3,5 Hektar verarbeitet, dementsprechend haben wir da auch gar nicht viel gewachsen, deswegen waren die ersten auch so wahnsinnig knapp. Aber war einfach erstmal so
wie... Was von der Begehrlichkeit der Schlau.
War super, ist am Ende so, ist alles irgendwie besser gelaufen, als man sich es hätte ausdenken können, glaube ich, manchmal irgendwie so.
Sag mal, aber dieses, du kanntest den Mathieu ja schon vorher, aber jetzt ist ja sozusagen der Mathieu so ein bisschen, sag mal so, der Sektgott in Deutschland. Überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Aber in Deutschland auf jeden Fall, oder?
Das kann man sagen. Den Spitzname der Perlenzauberer.
Der Perlenzauberer?
Hat irgendein Journalist mal irgendwo geschrieben. Mhm. Seitdem ist der Mathieu nur noch der Perlenzauberer.
Und wie ist denn die Zusammenarbeit so mit dem Mathieu? Ist er dann, also ich meine, weil der hat ja Ahnung, ihr auch, aber natürlich, er ist ja sowas von auf Sekt getrimmt. Werdet ihr euch da immer einig oder?
Doch grundsätzlich ist es so, dass also der Papa und ich das totale Bewusstsein dafür haben, dass wir einfach überhaupt keine Sektprofis waren.
Okay.
So, wir lernen da jetzt und wir werden langsam, würde ich sagen, gewinnen wir einen Überblick für das Thema. Mhm. Aber nie im Leben wären wir dazu imstande gewesen, so Sekt zu machen. Niemals.
Aber es ist sehr zurückhaltend, geäußert. Also mir geht es so, ich hab eben vor der Aufnahme überlegt, ob ich aus meinem eigenen Keller noch irgendwas mit Beisteuer im Bereich Shampoos und so weiter. Und dann ging mir so, okay, die Sophie, die ist so eingearbeitet in Details, die weiß am Ende mehr wie ich, wenn ich irgendeinen Shampoos hole.
Wäre dir peinlich gewesen.
Lass ich ihn lieber weg. Nein, aber du hast schon...
Wir haben uns inzwischen da richtig reingeschafft.
Wahnsinnig reingeschafft.
Ja. Wir haben wahnsinnig getrunken, probiert, sind da hingefahren, alles. Aber trotzdem, aber auch um erstmal ja auch diese ganze Branche zu verstehen, die ganze Welt, diese ganze Winzerschaft. Wir hatten eigentlich uns im Betrieb aus dem Sektthema rausgezogen und haben das eigentlich aufgehört. Ja. Und insofern, also wirklich einfach, wenn Mathieu da arbeitet und sieht, wie der dann da probiert und diese ganzen, also diese Cuvée besteht aus, würde ich sagen, ungefähr 20 verschiedenen Partien, die wir dann da eben probieren und dann da zusammenstellen und eine Vorstellung davon zu haben, wie diese sauren Grundweine im Frühjahr dann in 3, 4, 5, 10 Jahren als Sekt schmecken.
Verrückt,
keine Ahnung, woher soll man sowas wissen? Ja. Und dann finde ich, ist Sekt auch, das ist ja gar nicht so easy zu füllen, weil im Endeffekt, wenn du selber Sekt abfüllst, hast du einen Grundwein, versetzt den dann mit Hefe und Zucker, dass das gärt und das muss ja auf der Flasche gären. Also es gibt ja nichts Schlimmeres eigentlich, als wenn Sekt nicht gärt, der gefüllt ist. Dann hast du trüben und süßen Wein in einer Sektflasche.
Das habe ich erlebt. In Geisenheim gab es immer ein Sektprojekt. Das gab es auch schon zu meiner Zeit. Und mein Sekt hat nicht gegoren. Ich habe auch einen Riesling damals mitgebracht, abgefüllten Flaschen. Und
deswegen macht das heute
Geisenheimer Sekt war relativ kalt. Natürlich waren hinterher die Worte groß und naja, das ist ja auch Bio, kein Wunder, da sind keine Nährstoffe drin und so weiter. Auf jeden Fall hat er nicht ordentlich gezogen und das ist dann unter stetigem Rühren in den Ausguss geflossen. Irgendwie 100 irgendwas Liter, die einfach dann leider nicht stattgefunden haben. Aber die meisten Sekte, die aus dem Keller kamen, waren eh gruselig und so weiter. Das ist halt schlimm gewesen. Das ist jetzt wohl ganz frisch dekoriert, wenn ich das richtig spreche.
Ja.
Königsbacher Heidenöl, Lagensekt aus Riesling.
Wow. Genau, das ist eine Vorschau, was jetzt dieses Jahr auf den Markt kommt. Haben wir degorgiert im April. Und das ist eigentlich das Schöne für uns, dass jetzt endlich Lagensekt bekommen. Weil im Endeffekt ging es in diesem Sektgut die ganze Zeit darum, Terroir-Sekt zu machen. Mhm. Das, was wir auch im Weingut machen, was unsere Identität ist, einfach Lagen schmeckbar machen. Mhm. Und dadurch, dass die aber halt ein längeres Hefelager haben sollen, hat es einfach halt gedauert. Klar. Und jetzt kommen wir endlich an den Punkt, wo das losgeht.
Das mit der Geduld und dem Sekt, das ist echt so eine Sache, ne?
Also das ist ganz schlimm.
Wow.
Also am allerschlimmsten waren eigentlich die ersten 3 Jahre, in der wir hatten das Glück, dass wir wahnsinnig...
Wie so eine Überraschungskiste, ne? Wo du denkst...
Ja, du weißt gar nicht, wo das jetzt genau hinläuft.
Ja.
Und es ist ja auch so, die Leute haben alle gefragt, alle waren so irgendwie glücklich und enthusiastisch und wir hatten immer gar nichts. Und ja, auch selber nicht. Und du schaffst da so viel rein und es kommt gar nichts bei rum. Es irgendwie, also finde ich auch, also ist nach wie vor, jetzt dieses Jahr Jahr ist das erste Jahr, in dem das Sektgut eigentlich jetzt mit so einer Menge arbeitet, dass man sagen kann, dass das irgendwie seriös ist.
Hat Mathieu dann mit euch so eine Entspannungsübung gemacht oder so?
Das ist 20.
20, okay.
Ja, das ist 20. Nur, dass ich nochmal so was Persönliches, hat dann Mathieu mit euch so kleine Entspannungsübungen gemacht, dass ihr diese Zeit überbrückt oder wie habt ihr das
eigentlich? Gar nicht. Es bringt ja bei manchen Sachen gar nichts, darüber zu sprechen. Das ist dann einfach so.
Okay.
Also wir haben halt dann einfach, ich glaube, es ist auch ganz gut mit dem Sektgut gewesen, dass wir viele von den Dingen, die da auf uns zugekommen sind, erst im Laufe des Prozesses verstanden haben, eigentlich so. Also wie die Menge an Sekt, die jetzt da liegt. Also in unserem Keller in Neustadt liegen 350.000 Flaschen Sekt und das ist voll.
Und das Schöne, ich wollte gerade sagen, das Schöne ist, dass der Keller groß ist. Ne?
Das aber es ist voll, wenn man es noch im Keller nimmt. Wenn man so 10 Tage vor der Füllung festgestellt, wenn man so typisch wie halt so Winzer sind, den Sekt probiert, dann haben wir gedacht, ach, so 6 Monate mehr Hefelager für die Cuvées wären eigentlich schön. Ja gut, hopp, schieben wir das jetzt alles, bevor wir so einen richtig kontinuierlichen Rhythmus haben. Und sagt, ja gut, kein Problem, das halten wir schon durch, ob wir 6 Monate früher oder später ein bisschen Geld verdienen, ist auch schon egal bei dem Thema. Haben das geschoben, standen dann jetzt dieses Jahr früher vor der Füllung und irgendwann kommt Stefan und sagt, wo stellen wir den Sekt eigentlich hin? Also,
ja.
Das war voll.
Ja, okay.
Das Glück, dass wir gegenüber jetzt noch einen Keller mieten konnten.
Okay.
Weil es einfach halt wahnsinnig viele Flaschen sind, die da halt überall liegen. Das ist einfach unglaublich. Aber es ist schön, in Neustadt 2 so Sandstein-Gewölbekeller, die müssen wir nicht kühlen, die sind einfach sehr temperaturstabil, auch nicht zu kalt für Sekt, der muss ja gern, der darf auch nicht so ganz, ganz kalt liegen, liegen so bei 15, 16 Grad die Flaschen.
Okay.
Das ist eigentlich super.
Also das ist traumhaft. Das ist, da, also als ich das erste Mal da unten war, kommst du jetzt auch nicht jeden Tag hin, in Neustadt, das sind ja, wenn du in die Stadt reinfährst, so richtig große, schöne Villen, alles alte Weingutsgebäude, die heute aber in der Regel keine Weingüter mehr beheimaten. Und da gibt es im Untergrund Weinkeller mit großen Sandsteinen gemauert.
Wow.
Das sieht richtig hochwertig aus, hohe Decken, Gewölbe zum Teil. Das ist Wahnsinn.
Schön,
das ist wirklich, und da siehst du, was da die Weinkultur in Neustadt, da ist schon damals auch viel Geld verdient worden, sonst wäre das nicht möglich gewesen, so zu bauen.
Da waren halt Weinkommissionen, so wie es halt auch in Koblenz, in Trier, in Worms wahrscheinlich waren ja auch solche Keller. Also in allen Städten im Prinzip, in denen halt Wein gehandelt wurde, weil das ist ein Keller von der Größe, die hat kein Weingut. Keiner mal das Weingut hätte so einen Keller gehabt. Und sowas gibt es halt in Neustadt und wir waren eben auf der Suche nach was, wo wir den Sekt hinlegen können, haben auch im Gewerbegebiet alle möglichen fürchterlichen Hallen angeguckt. Die sind ja auch meistens viel zu warm und wenn die klimatisiert sind, ist es wahnsinnig teuer und dann auch noch hässlich. Mein Vater, der ist auch jemand, der hat so einen ästhetischen und historischen Anspruch an die Dinge. Insofern war das dann ganz schön komplizierter, was zu finden, bis der dann irgendwann mit irgendwas anderem, mit dem Typ vom Denkmalamt gesprochen hat. Und der hat dann gesagt, wissen Sie eigentlich, wo überall Keller sind? Und dann hat er uns eine Liste gegeben von allen Gebäuden, wo sie her. Dann sind wir da durch die Neustädter Unterwelt geklettert. Wir haben einen Keller nach dem anderen angeguckt.
Cool. Ich stelle mir gerade den Steffen vor, in einer Gewerbehalle im Sektlager, das wäre nicht gegangen.
Eine ehemalige Autowerkstatt.
Ja,
das war auch nach Öl. Es war einfach so, man hat gesagt, es bleibt einfach nicht.
Es ist natürlich auch, ich meine, so ein Keller ist ja auch so ein besonderer Ort, oder? Wo man ja auch, also
absolut.
Wir hatten ja auch schon Winzer da, die gesagt haben, wenn sie mal wirklich zu sich kommen wollen, dann gehen sie in ihren Keller.
Ja.
Gut, das ist jetzt ein Lagerkeller, aber dennoch, ne, das hat schon einen besonderen Vibe auch.
Der Sekt reift da, das ist nicht zu unterschätzen.
Ja.
Das ist schon, Temperatur ist wahnsinnig wichtig und vor allem das Thema, so wie ich sagte, das muss ja in der Flasche nochmal gehen.
Ja.
Das heißt, zu kalt ist schwierig. Stichwort mein Geisenheimer Projekt damals. Das war ein kalter Winter.
Zu warm, dass es zu schnell gärt. Es ist auch wieder was, wo man sagen muss, das hätten wir auch ohne Mathieu einfach, also ich hätte wahrscheinlich nicht schlafen können. So, das ist einfach, also auch diese Mengen, die wir jetzt ja dann so
im
Sekt gibt, ist ja schon auch einfach ein richtiger Betrieb. Das füllt im Jahr 80.000 Flaschen Sekt.
Verrückt.
So, da sind wir jetzt noch nicht am Markt, weil halt so viel auf der Hefe liegt. Aber trotzdem ist das einfach so. Es ist nicht so 3 Flaschen und wenn es halt nicht ist, dann kippe ich es halt aus. Sondern es ist schon auch so wichtig, dass
das Investment auch, ne? Ein richtiges.
Und, ja, und ja auch am Ende, also was machst du denn auch sonst damit, wenn das schief geht? Mhm. Eigentlich gibt es dafür gar keine Option.
Mhm.
Und dementsprechend ist das schon einfach so, da brauchen wir einen Mathieu, der es einfach im Griff hat. Der kommt dann immer und packt sein Mikroskop aus, zählt dann die Hefen, ob die Hefe aktiv genug ist.
Da hätte ich ja keinen Bock drauf, aber das ist natürlich klar, muss man ja machen.
Muss man machen. Das Ganze geht dann vor der Füllung immer das ganze Wochenende durch. Dass wir dieses, wie so ein,
wie aber
so ein,
wie zählt er die Hefen? Wie macht er das?
Also es im Mikroskop so hat er so eine, du hast das in Geisenheim auch gemacht. Ja. Seitdem habe ich das nie wieder gemacht. du hast dann da quasi so eine Zählkammer. Und dann weißt du, also da hast du so quasi so ein Glasträgerchen, auf dem machst du dann ein bisschen Tropfen von eben der, also dem gärenden Most.
Okay.
Und kannst dann daran abzählen, wie viel in einem so ein Kästchen sind und kannst dann hochrechnen, wie viel, du musst irgendwie 2 Millionen lebende Hefezellen pro Milliliter
irgendwas haben.
Das ist wahrscheinlich nicht die korrekte Zahl, aber sehr viele.
Mikrobiologie.
Ja, weiß ich auch nur noch so.
Und das macht er dann so.
Und das macht er dann, um eben einfach zu kontrollieren, weil es einfach wirklich entscheidend ist, dass diese Hefe gärt. Mhm. Wenn die nicht gärt und du hast es abgefüllt, dann ist es einfach ein echtes Problem.
Okay. Und die Hefe muss halt auch gut sein, die muss alkoholtolerant sein und Druck
abkönnen quasi.
Also das ist schon, das ist also
und auch
eine,
relativ kühl.
Eine Sekthefe, also wenn Hefen Power haben, dann Sekthefen, die ziehen durch, das sind die einzigen, die es können. Da geben die nochmal, also jede Spontangärung würde sofort aufgeben. Also das ist einfach so.
Wird auch immer so richtig schön hingepäppelt. Es wird halt im Prinzip, der Ansatz wird dann gemacht irgendwie mittwochs und dann wird die von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das ganze Wochenende immer wieder mit ein bisschen Zucker quasi durchgefüttert, sodass die sich an das Gären auf einem relativ, also mit schon vorhandenem Alkohol und mit relativ wenig verfügbarem Nährstoff, also Zucker, gewöhnt, auch an kühle Temperaturen, dass die keinen Schock kriegt, wenn die im Prinzip in das relativ unwirtliche Medium Wein reinkommt quasi.
Okay.
Dann müssen wir
ja, ja, voll. Haben wir noch
bevor
nicht.
Bevor der jetzt im Glas warm wird. Das ist eine Wahnsinnsnase, finde ich.
Das ist eine Cuvée aus Spätburgunder und Weißburgunder. Die steht direkt nebeneinander. Das haben wir also so vorgefunden quasi, als wir die Weinberge übernommen haben.
Ah, okay.
In der Halbbühl. Das liegt, das ist direkt quasi nicht mehr in Idyll. Also das ist das erste Stück, das nicht mehr in unserer GG-Lage Idyll liegt, aber auch relativ kalkig, aber mit bisschen mehr Lehm als unser GG-Stück. Und ist eben jetzt dann für uns Lagensekt. Burgunder-Cuvée ist jetzt vor 8 Wochen degorgiert, also ist auch schon noch ein bisschen verschlossen. Das soll erst im November irgendwie auf den Markt kommen, dass das noch mal ein bisschen Zeit kriegt.
Also ich finde, das ist wirklich gerade dieses kalkige Element, die ist sehr stark dran. Ich habe das sogar öfter schon erlebt bei so Cremants aus dem Burgund, als jetzt in der Champagne selbst, weil das nochmal so ein bisschen eine andere
Zusammensetzung ist. Ist ja auch vom Terroir ähnlich.
Genau. Ja. Du hast Frucht. Du hast auch ein bisschen diese Gelbfrucht, aber du kriegst dann so eine wunderbare, hefige, cremige Textur.
Ja.
Und das geht dann am Gaumen, wird salzig und die Säure schön frisch, mit viel Zug. Ich habe deshalb tatsächlich gedacht, das ist 21, weil die Säure schon wirklich schon sehr schön.
Und ist irgendwie im Sekt gar nicht so extrem. Wir haben jetzt die 21er degorgiert von den Cuvées, also haben die 104 den nächsten Riesling schon degorgiert und haben jetzt die neue Burgunder-Cuvée, die am Markt ist ja auch schon 21. Vor denen hatte ich ein bisschen Angst. Ich dachte, 21, also ein Riesling-Nerd-Jahrgang mit so viel Säure. Ich dachte, mal gucken, wie das
eigentlich im Sekt ist. Das ist ein guter Jahrgang für euren Idik.
Ja, es ist ein super guter Jahrgang. Das ist für alle Top-Rieslinge ein super guter Jahrgang. Und für Sekt habe ich dann so ein bisschen gedacht, okay, mal gucken, ob das nicht zu heftig ist. Aber es ist schön.
Also okay.
Und das ist jetzt aber 20, also hatte 4 Jahre im Prinzip auf der Hefe, bevor wir das jetzt degorgiert haben. Und gibt es für uns so einen Auftakt ins Thema Lager.
Großer Sekt.
Ah, das ist aber so wirklich so für mich.
Ist auch schon wieder leer.
Ja.
Ich denke auch, also bevor wir jetzt irgendwie dann mit dem Sekt schon durch wären und es ist irgendwie scharf, weil es ist so cool. Bei mir waren ganz wenig schon drin.
Ja, bei mir war eigentlich fast alles drin. Und durch die Wärme war ja auch alles gleich quasi verdampft. Aber das ist für mich jetzt so was, das ist so richtig so zum Genießen. Ne? Ja. Das ist so zum. Da kann man sich so richtig lange mit.
Soll ja auch so sein, dass das jetzt gar nicht unbedingt was ist, sondern immer nur so dieses Gläschen aus der Flöte zum Apero, sondern dass es einfach, also der Mathieu spricht immer vom Wein, der sagt immer, es ist ein Grand Vin. Ja. Das trinkst du zum Essen, das trinkst du durch
ich
den
Abend. Ich hätte noch mal so gesagt, Lasagne, Champagne hat ja, auch diese
Nussigkeit.
Genau.
Diese Nussigkeit ist gut.
Ja. Cool, fällt mir sehr gut.
Kann man sich so rein, ne? Kann man so sich so ein bisschen fest.
Ich hatte vorhin im Keller hatte ich eine Flasche Lasagne Blanc de Blanc in der Hand. Das hat auch ähnliche. Das ist natürlich auch die Jugend, die noch da momentan auch von der Hefe drin ist. Auch wunderschön. Cooler Stoff, wirklich cooler Stoff.
Es gibt ja mittlerweile einige sehr gute Sektmacher in Deutschland. Und die machen auch schon guten Stoff. zum Teil für einen echt guten Preis. Ist das jetzt ein schwieriges Segment, da so einzusteigen? Ich meine, gut, ihr seid so berühmt, ne? Die haben euch ja die Flaschen, aber ich meine, irgendwann kommt der 5. und der 6. und der 7. Jahrgang. Ist das schwierig?
Ich glaube, insgesamt ist es so, dass das Sekt eine Kategorie, also deutscher Sekt ist einfach eine Kategorie, die international sich total schön entwickelt. Mhm. Das ist ja, wie er Philipps gesagt hat, das hat eine ganz lange Historie einfach in Deutschland. So wie mit fast allen Produkten ist es so, dass wir halt leider aus Deutschland jetzt einfach in den 90ern, 2000ern relativ viel auch günstige, schlechte Sachen verkauft haben. Insofern sind wir natürlich auch wieder ein bisschen damit zu beschäftigt, zu erklären, dass das jetzt was ganz anderes ist. Mhm. Aber dass wir eben diese lange Historie haben. Aber andersrum ist es ja so, das ist ein Weg, der wurde mit dem Riesling schon gegangen, mit dem trockenen Riesling. Mhm. Dann würde ich sagen, hinter dem Riesling läuft so 15 Jahre hinterher der Spätburgunder und der Sekt läuft vielleicht nochmal weitere 5 Jahre hinten nach. Mhm. Aber die Leute, die sich mit Top-Sachen beschäftigen, die fangen an, sich damit zu beschäftigen.
Ja, ja, total.
Und insofern ist es so, und ich empfinde es als totalen Mehrwert, dass wir hier eine ganze Reihe von tollen Kollegen haben, die das machen. Mhm. Das haben wir ja auch wirklich, auch mit dem Riesling gelernt, auch
jetzt aus der Generation
von Papa,
ne?
Jetzt der Hansel Rebholz, die Bettina Bürkling, das geht nur gemeinsam, es geht nichts davon geht alleine. Mhm. So, du brauchst eine ganze Gruppe von Menschen, die sich auch in ihrer Unterschiedlichkeit feiern, also es ist ja auch schön, dass wir alle ein bisschen unterschiedliche Sachen haben, die uns mehr Spaß machen, auf die wir uns konzentrieren, das macht ja am Ende aus, aber dass du eine Reihe von Leuten hast, die davon Spaß haben.
Ich finde das eine ganz kluge Sichtweise. Mhm. Es ist letztendlich nur darüber die Chance, wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn du nicht allein Kämpfer in der Welt bist, sondern wenn du Mitstreiter in der Sache hast, aber die Individualität des Einzelnen trotzdem ganz, ganz wichtig ist dabei. Mhm. Und deshalb, ich bin total bei dir, dass es gut ist, dass es im Moment wirklich auch eine mehr als eine Renaissance des deutschen Sektes gibt. Und du könntest jetzt viele Namen, wenn du jetzt ein Griesel ist, ob das ein Aldinger ist, der auch tolle Sekt macht. Mhm. Auch die Rebhölzer in der Südpfalz machen tolle Sekt.
Da ist auch so junge Menschen wie Krack zum Beispiel.
Ja, ja, wunderbar.
Super,
ja,
immer
ja.
Wenn ich die probiere, finde ich es super gut.
Also, ja, und deshalb gemeinsam ist der Wunsch, wirklich qualitativ was Besonderes zu machen. Die Ausdrucksweise der Weine selbst, der Sekte selbst, ist sehr unterschiedlich, aber das macht es ja aus. Mhm. Und erst dann, wenn eine Sache auch ein bisschen eine breitende Basis bekommt, wird sie relevant.
Ja, das ist ja auch, das muss ja wirklich sagen, wir sind ja mit euch und mit Rebholzens aufgewachsen. Mhm. Das ist ja eigentlich so, ich bin ungefähr so viel jünger wie du als der Hansjörg. Mhm. Und wir sind in diesen Familien zusammen groß geworden. Mhm. Und jetzt nicht nur als private Freunde, sondern auch in dem Verständnis, dass wir Betriebe haben, die unterschiedlich sind, aber wir gemeinsam total schön Leute erreichen können. Und dass es Spaß macht, sich intern auszutauschen, dass aber auch Spaß macht, gemeinsam nach außen Dinge zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach was, also daher kommt auch dieses Verständnis, dass es Spaß macht, Sachen zusammen zu machen. Mhm. Und am Ende sieht sich, denke ich, diese Sektwelt, die sieht sich ähnlich. Die ist vielleicht jetzt nicht ganz so ausdifferenziert, die ist ja viel kleiner, sind viel weniger Player, sind auch ein bisschen weiter auseinander, ist auch am Ende noch mal ein bisschen zu unterscheiden zwischen Betrieben, die nur Sekt machen und Betrieben, die Wein und Sekt machen. So ein bisschen auch die Frage, wie groß der Fokus am Ende irgendwie ist. Aber also für mich war das eine totale Chance, dass das eigentlich, das kam ja so 2 Jahre, nachdem ich ins Weingut gekommen bin. Mhm. Also auch zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte immer so ein bisschen, einfach in dieses Familienweingut zu gehen, das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Und irgendwie dachte ich immer so ein bisschen so ein Start-up, also irgendwie so viele Freunde dann eben irgendwelche Startups in Berlin. Ich dachte, so ein Startup ist eigentlich auch was Cooles.
Yeah.
Und insofern hat das auch aus der Perspektive einfach für mich jetzt total Spaß gemacht, mal zu lernen, wie man so einen Betrieb neu aufbaut einfach. Mhm. Den neu zu positionieren, cool, die Geschichte zu erzählen.
Ja.
So, wir haben ja mit einem weißen Glas Papier angefangen. Mhm. Also mit Weinbergen und der Idee, Sekt zu machen. Alles andere ist dann Schritt für Schritt irgendwie entstanden.
Mhm. Da muss man jetzt deinem Vater dann vielleicht auch mal nachsagen. Er ist ja so involviert in diese ganzen politischen Dinge und ja eigentlich auch ganz neutral, aber so ein bisschen gesetzt, ne? So.
Ja, klar.
So, der war ja dann auch sehr offen dann dafür. Oder hast du gesagt, ja, Papa, wir machen das jetzt?
Steffen war nie gesetzt.
Na, Gesetz ist ja nicht negativ.
Ja, nein, aber der war nie gesetzt. Der Steffen ist einer der neugierigsten Menschen, die ich kenne.
Okay.
Der Steffen hat eine unheimlich verbindende Wirkung, im positiven Sinne Menschen zu erreichen. Das könnte man fehlinterpretieren in Gesetz nach dem Motto, wenn jemand die verbindenden Elemente sucht. Mhm. Aber die persönliche Neugier,
die ist immer ganz stark.
Ist bei ihm,
okay. Ja, ich hatte manchmal das Gefühl, ich krieg da manchmal fast ein bisschen zu Unrecht zu viel Lorbeeren für quasi. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt gar nichts gemacht habe. Aber es ist trotzdem so, dass, das hat der Stefan Reinhardt, hat ja geschrieben, dass er quasi der einzige Winzer ist, der im Alter immer jünger wird. Und ich glaube, das nehmen die Leute manchmal ein bisschen so wahr, weil seit ich dabei bin, so viel passiert ist. Mhm. Und natürlich ist es so, dass davor, dass er, als VWP-Präsident, das ist ja auch irgendwie halt so eine sehr, also Präsident klingt ja auch so angekommen, genau, und groß, ja, und erwachsen, ja, und so.
Ist ja gar nicht und zu Hause.
Nee, also natürlich ja und nein. Aber dementsprechend ist das so. Also der hat da dran genauso viel Neugier und Freude wie ich. Da gab es keinen Moment, wo der gesagt hat, wollen wir wirklich und sollen wir nicht lieber mal wie immer. Mhm. Das war bei uns nie ein Thema so. Und deswegen kam aber das Sektgut, glaube ich, wirklich für uns auch zu einem Zeitpunkt, wo wir das gut machen konnten einfach. Mhm. Ist ja auch immer so, es gibt irgendwie eine Chance und es muss aber auch die Kraft und die Energie da sein, das zu verfolgen irgendwie. Die war in dem Moment da. Wir haben ja in dem Sektgut auch noch einen weiteren Partner mit dabei, neben dem Mathieu und uns quasi, mit einem ganz kleinen Teil, einen guten Freund, den Achim, der ganz lange eigentlich als Berater Modemarken begleitet hat und eigentlich totaler Weinfreak ist. Okay. Das denke ich jetzt, was man dem Sektgut auch immer so ein bisschen anmerkt. Da ist einfach noch jemand dabei, der eigentlich der Bilderbuch Kunde ist für so ein Thema, mit dem ich total Spaß hatte, einfach diese Sachen zu diskutieren, weil wir sind ja auch, muss man sagen, als Winzer, wir sollen ja als Menschen wie die eierlegende Wollmilchsau sein quasi.
Voll.
Sind Landwirte, sind irgendwie Önologen, sollen irgendwie vermarkten, sollen das betriebswirtschaftlich im Griff haben, das ist so viel. Mhm. Und der Achim ist einfach halt ein Mensch, der einfach ein Marketing-Spezialist ist. Mhm. Und der total Bock darauf hatte, die Ideen durchzudiskutieren, wie positionieren wir das Thema, wie denken wir das eigentlich, wie erzählen wir das?
Da hatten wir ja eigentlich gar keinen Nerv für, weil war der voll beschäftigt mit.
Ich glaube, wir können das schon immer ganz okay. Ich mache das ja auch ganz gerne. Aber ich hätte das nicht so gut gekonnt, wie wenn der. Also, ich hätte das allein nicht so gut gekonnt. Und deswegen würde ich sagen, ist dieses Sektgut auch für uns die Chance gewesen, von Profis zu lernen, von Mathieu wahnsinnig viel zu lernen, von Achim wahnsinnig viel zu lernen.
Ja.
Aber Spaß. Es
kommt halt noch dazu, die Christmanns sind wahnsinnig schlau.
Das meine, schlau das sind
meine, die. Das meine, nicht bauernschlau, sondern schlau, richtig intelligent, schlau. Intelligent. Ja,
cool. Verrückt, Sophie.
Das ist einfach so. Und Sophie und Steffen sind, glaube ich, einfach ein großartiges Duo. Die ergänzen sich in so vielen Bereichen. Und Sophie hat eine enorme Power. Mhm. Und der Steffen ist einfach auch ein kluger Kopf, der auch großer Stratege ist. Und wenn du jemand Junges hast, der mit vollem Elan drangeht und dann noch dieses Souveränität der Erfahrung noch mit reinbringst. Es ist die stärkste Phase in Familienbetrieben, wenn zwei Generationen miteinander gestalten können. Also das ist einfach so, das ist eine Phase, die bringt so viel Schwung, so viel Positives, wenn es gut gemacht ist. Die Generationen müssen natürlich miteinander können und müssen sich verstehen und müssen eine Basis finden zusammen. Und das ist manchmal im Alltag sicherlich auch ein bisschen sportlich. Das war bei mir damals auch so. Aber ich hatte auch das Glück gehabt, dass ich mit meinem Vater einen Sparring-Partner hatte und vor allem Partner und nicht irgendwie da ein Wettbewerb stattgefunden hat. Und immer dann, wenn du es schaffst, diese Energie zusammenlaufen zu lassen, Synergien zu schaffen, und dann entsteht da halt auch wirklich mit viel Dynamik, oder kann da was sehr Gutes entstehen. Und das ist das, was man bei euch sowohl von außen wahrnimmt, aber ich glaube, so ein klein bisschen Blick nach innen habe ich auch, und ich würde sagen, das ist schon cool. Das macht schon Spaß.
Das ist ja so, dass das auch ja was ist, was ja für viele Leute irgendwie gar nicht so einfach ist. Und weil es einfach für viele, wie du auch gesagt hast, oft so schwierig ist. Und dann, wenn das halt positiv läuft, so schön ist. Und das ist was, wo auch, das weiß auch genau, wie du damals zu Papa irgendwann gesagt hast, lass die Sophie ruhig in den Betrieb kommen. Weil es ja bei uns ein bisschen so ein Punkt war, ich war im Studium fertig, ich war 24, ich wollte irgendwie gerne losarbeiten. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass es bei uns zu Hause auch Raum gibt. Also es ist natürlich schon so, dass der Papa eben da im VDP so eingebunden ist, ist auch natürlich vielleicht einen Tick mehr Luft gab als in anderen Betrieben.
Ja.
Und dementsprechend war ich dann irgendwie, und ich hatte dann auch einfach, ich hatte in anderen Betrieben Praktika gemacht, ich hatte dann auch irgendwie keine Lust mehr, ich wollte nicht mehr woanders putzen, ich wollte irgendwie Wein machen und wollte da irgendwie loslegen. Und der Papa hat am Anfang so ein bisschen zu mir gesagt, so, was willst du eigentlich jetzt schon hier? Also du bist jetzt 24, ich bin 52, das, so, ich schaffe noch eine Weile, ich komme auch klar, ich brauche dich hier noch gar nicht. Willst du nicht noch irgendwas anderes machen gehen? Mhm. Und da hat der Philipp damals gesagt, dass sie Sophie ruhig mal kommen, das haben wir auch immer wieder so reflektiert, dass das eben, wenn man das zusammen macht, dass da so viel draus entstehen kann eigentlich, was man alleine gar nicht machen könnte. Mhm. So. Und so hat das jetzt für uns, würde ich sagen, auch funktioniert. Also ich glaube auch die ganzen Dinge, die wir jetzt so verändert und gemacht haben, die hätte ich alleine niemals in dem Tempo gemacht, das hätte ich mich gar nicht getraut. Mhm. Ich hätte die ganze Zeit Angst gehabt, glaube ich, dass ich den Betrieb quasi überfordere, dass ich zu viel mache, zu viel Geld ausgebe, zu viel verändere. Und mit dem Papa hinten dran, der immer sagen könnte, mach das ruhig. Wir können es leisten, wir können das jetzt alles kaufen.
So ein Papa im Jogger.
Er hat dann schon immer wieder, auch zum Beispiel Rotwein hat am Anfang immer wieder gesagt, er hofft, dass wir das Geld wieder verdienen. Das sagt er nicht mehr.
Bei mir ist es umgekehrt, bei mir ist es immer so, dass ich meinen Vater bremsen muss, wenn er irgendwas kaufen will.
Das heißt, der Philipp hat bei dir einen Stein im Brett.
Ja. Also wir probieren zur Abwechslung mal einen Stillwein. Mhm. Und jetzt sind wir im Burgunderbereich Weiß. Ein neuer Wein bei uns im Weingut, Weißburgunder Calcaire 2024.
Calcaire.
Noch nicht abgefüllt, aber in den nächsten Tagen. Und das ist eigentlich die Idee, wie ein trinkiger Weißburgunder mit Frische, mit Textur, aber auch mit Herkunft Spaß machen kann. Also das, was im besten Sinne auch so ein Bourgogne Blanc aus einem guten Haus kann. Und ein Wein, bei dem es erlaubt ist, dass man auch jung trinkt, aber dann natürlich auch eine Entwicklungsmöglichkeit hat.
Ich höre das immer, ne? Wo es erlaubt ist, denn auch jung zu trinken. Leute.
Ja, ist total schön. Also finde ich, hat diese so ein bisschen Rauchigkeit, bisschen Würzigkeit, aber irgendwie auch diese gelbe Frucht, diesen Schmelz. Macht so Spaß.
Wieso heißt der Calcaire?
Naja, jetzt überleg mal.
Gut, er wächst auf dem Kalk.
Letztendlich ist es ja natürlich diese Namensgebung für Weine, da kannst du lange drüber diskutieren. Die Idee, die Böden auf die Flasche zu schreiben, hat schon Charme, weil man damit auch Assoziationen verbindet. Und letztendlich finde ich es schon ganz schön, wenn man hier im Französischen sich übt, weil letztendlich der Weinstil, ja, der ist rein hessisch, aber der ist schon auch ein bisschen beeinflusst von dem, was wir alle mögen, was in Burgund da so wächst. Und insofern hilft es manchmal mit so einem kleinen Seitblick irgendwie vielleicht auch einen Wein besser zu beschreiben. Mhm. Also wenn er jetzt Kalkstein hieße, wird man sich den Wein anders vorstellen.
Vielleicht ein bisschen mehr Frucht, vielleicht war er auch dann eher im Tank und hat ein bisschen straffer, ein bisschen starker. Genau. Irgendwie.
Und das ist halt
verrückt, wenn ich jetzt nie damit assoziieren mit Kalkstein, siehst du? Aber wie der Blick von einer Winzerin und einem normalen...
Der Wein heißt Calcaire, weil er zum einen was zur Herkunft sagt und zum anderen ein bisschen das Lebensgefühl des Weins auch irgendwie wiedergibt.
Macht Spaß, ne?
Mhm. Weißburgunder ist eine tolle Rebsorte, die eben unsere klimatischen Bedingungen hier perfekt adaptiert hat. Das passt einfach. Und es ist oft so, dass der Weißburgunder eigentlich zu Ernte hin in die Idealform kommt, wo du beim Chardonnay vorher noch guckst, was ist jetzt mit der Frucht, ist das richtig? Und Weißburgunder ist schon in diesen nördlichen Klimaten eine wunderbare Rebsorte.
Und hat ja hier auch eine viel längere Historie als der Chardonnay.
Ja, natürlich. Nichtsdestotrotz gebe ich zu, dass ich mittlerweile schon auch meine Chardonnay-Affinität, die ich in jungen Jahren hatte, die ist voll zurück. Und ich mache Grünveredelungen auf Chardonnay, pflanze auch junge Chardonnay-Reben wieder, weil ich sage, okay, lass uns doch davon mehr machen, weil so als Parallele zum Riesling ist doch schon eine großartige Sorte auf den Kalkböden ist. Und meine persönliche Strategie ist tatsächlich eher die, dass ich den ganz großen Schwerpunkt als Weißweinwinzer behalten werde und wir werden immer mit dem Riesling unseren absoluten Fokus haben und dahinter kommt dann eher Weißburgunder Chardonnay und dann kommt der Pinot, den ich genial finde ich großartig, trinke das auch wahnsinnig gern und werde mich auch sehr, sehr bemühen, jedes Jahr besser zu werden und da auch wirklich was zu machen. Aber ich glaube, dass es uns gut steht, Eiswein gut zu sein. Das ist so ein bisschen mein Blick auf die Dinge und das muss jeder dann am Ende für sich selbst ein bisschen entscheiden, wo die Reise dahin geht. Nichtsdestotrotz glaube ich, das Stichwort Klimaentwicklung, Klimaveränderung. Pinot Noir ist heute schon auf einem Niveau in Deutschland möglich, wie man es wahrscheinlich in den 90er Jahren nicht für denkbar gehalten hat. Pinot ist eine Rebsorte, die Terroir im besten Sinne ausdrücken kann. Mhm. Und halt auch eine feine Rotweinsorte, nicht dieses muskulöse und ja für die Ewigkeit tanninige, sondern Pinot kann tanzen und das ist was Wunderbares.
Ich glaube, es ist ja insgesamt so mit den Burgundersorten, die, ob es jetzt dann, deswegen sagt man ja auch dann irgendwie Pinot, ob es jetzt ein Weißburgunder, ein Chardonnay, ein Spätburgunder ist, es passt ja alles irgendwie gut hierher. Und am Ende ist es so, es passt auch in der Regel ja auf ähnliche Böden, es passt auch in ein ähnliches Klima. Mhm. Am Ende ist es einfach so, das ist was, glaube ich, euch und uns vereint. Man muss am Ende für irgendwas entscheiden, wofür man sich begeistert und wo man Fokus drauf setzt. Mhm. Das ist das, was einfach, also mich am deutschen Wein, auch an der Kommunikation über deutschen Wein oft so ärgert, dass am Ende richtig gut wird man in etwas, wenn man sich ja darauf spezialisiert. Mhm. Und ich kann nicht für alles stehen. Keine Marke dieser Welt steht für alles. Genau. So Diversität ist was, das ist im gesellschaftlichen Sinne total wichtig, aber für ein Produktprofil, für ein Markenprofil, muss mich für irgendwas entscheiden. So uns fragen die Leute ganz oft, warum wir keinen Chardonnay haben. Ja, haben wir halt nicht. Papa hat halt den Chardonnay aus dem Idick damals rausgerissen und durch Idick ersetzt in den frühen 2000ern. Ja, deswegen haben wir halt keinen Chardonnay, deswegen haben wir halt Riesling und Spätburgunder. Warum soll ich jetzt mit dem Chardonnay anfangen? Mhm. Wenn es so viele tolle gibt, die ich kaufen und trinken oder tauschen kann. Mhm. Und am Ende denke ich, ist es einfach so, dass das, was wir Deutschen uns manchmal abgucken können, wenn wir wieder über Frankreich sprechen zum Beispiel oder von fast allen erfolgreichen Weinbauregionen dieser Welt, dass man sich am besten als Mensch, auch ohne es zu kompliziert zu machen, ein paar Dinge raussucht, für die man sich begeistert und die macht man dann einfach. Mhm. Und denen ist man auch gut. Also die Dinge, für die man keine Begeisterung empfindet, mit denen gibt man sich am Ende auch keine Mühe, die nerven einen dann.
Damit will man nicht
reduziert. Das bringt einfach nichts.
Bauchladenmentalität. Mhm. Der Winzer macht vom Verjus bis zur Trockenweinauslese alles. Das macht dann Sinn, wenn jemand direkt Vermarkter ist, an private Kunden ausschließlich und seinen Kunden möglichst alles liefern möchte.
Das hatte mein Opa, so, da kann ich das Sortiment, da hatten wir für den, der Kunde konnte zu uns kommen, wir hatten einen Sekt, einen leichten Weißwein, einen kräftigeren Weißwein, einen Weißwein in Holz ausgebaut, einen süßen Weißwein, einen leichten Rotwein, einen kräftigen Rotwein, einen Rosé, wir konnten alles anbieten quasi. So war das früher. Yeah, also das hat jedes Weingut ist gekommen, die Kunden kamen, der Kofferraum wurde komplett voll gemacht mit dem Jahresbedarf, diese Menschen gibt es nicht mehr.
Mm. So ist aber doch, die gibt es natürlich schon noch, die kommen nur nicht mehr.
Die fahren dann zu dem Weingut, wo das noch geht.
Ja, wir haben heute auch das Glück, dass uns Leute besuchen. Wir haben zwei Kistchen vom Weingut A, zwei Kistchen vom Weingut B und zwei Kistchen vom Weingut C im Kofferraum und kaufen ganz gezielt bei den verschiedenen Winzern das, was sie dort gut finden.
Ja, dann freue ich mich, da meine zwei Kisten dazuzustellen und sehe, dass ich in guter Gesellschaft bin.
Genau, das freut mich auch.
Und dann, cool, da waren sie da, schön, da waren sie jetzt da noch drin, viele Grüße.
Und manchmal ist den Leuten das unangenehm, du bringst den Wein raus und dann wollen die gar nicht den Kofferraum füllen, dann erzählt was, und dann geht der Kofferraum auf und dann stehen da drei Kisten von meinem Keller und so, ach, so lecker.
Können eine tauschen.
Nein, es ist wirklich so, dass man es eher positiv empfindet. Ja. Also es ist ein Kompliment für einen selbst, wenn man sieht, dass gute Weine in so einem Kofferraum stehen, um es mal so zu beschreiben.
Ne? Also unser Anspruch ist auf Augenhöhe mit den Besten der Welt. So, wir wollen ja auch nicht die Besten der Welt sein, so, sondern wir wollen ja dabei sein, auf Augenhöhe.
Dagegen hättest du jetzt auch nichts,
oder? Weiß ich gar nicht, weil am Ende ist, finde ich, ja der Charme, dass es diese verschiedenen Produkte gibt, die mit einem Top-Anspruch sind.
Aber das machen wir ehrlich, würde ich jetzt sagen würde, ihr seid halt die Besten der Welt.
Siehst du. Sagst du eigentlich zu jedem.
Nein, der Philipp kann das bezeugen, auf gar keinen Fall. Also wir hatten bislang eigentlich nur einen einzigen Winzer hier. nämlich den Sebastian Fürst, der gesagt hat, Rotwein machen ist viel einfacher als Weißwein machen.
Das würde ich auch nicht so sehen, ehrlicherweise.
Ja, das hätte ich jetzt gedacht, dass du das so siehst, weil du ja so eigentlich so berühmt bist für deine...
Ja, aber ich finde schon, dass also jetzt bei Riesling denke ich manchmal, du erntest die Trauben, du presst es, du legst es in ein Fass und es wird dann quasi Idik oder Kapellenberg oder Meerstimme oder was auch immer.
Das wird dann quasi Idik.
Und du musst ja, den, was du aufs Fass schreibst hinterher. Also, das ist das Schöne, das entscheidest du am Schluss.
Ja, so läuft es nämlich in eurem Keller, Leute.
So, beenden wir jetzt hier an der Stelle. Nee, aber mit Rotwein ist ja so, du musst ja ständig neue Entscheidungen treffen. Die ganze Zeit. Also du begleitest das ja so handwerklich durch die Gärung durch, dass du einfach jeden Tag 3-4 Mal entscheiden musst, will ich nochmal überschwallen, will ich nochmal unterstoßen, will ich jetzt schon pressen, in was für ein Holz tue ich es rein, wie lange lasse ich es denn liegen. Also das finde ich ist ein Produkt, das viel kleinteiligere Entscheidungen einfach nach sich zieht und dementsprechend, also finde ich es als, also ich empfinde es als ein anstrengenderes Produkt. Deutlich anstrengender. Also ich habe, also ich
sagen, es sind halt sehr viele Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen.
Ja, und du kannst halt auch sehr viele Fehler dabei machen, finde ich. Ich finde wirklich, wenn du jetzt, also beim Riesling ist so, wenn du den richtig geerntet hast, und dann würde ich theoretisch annehmen, dass es nicht das Schwierigste ist, die Traube dann auszupressen und in ein Fass zu bringen. Und dann musst du ein Gefühl dafür haben, denn es ist ja wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen so, die Dinge kommen uns so leicht vor, weil wir die immer schon so machen.
Darf ich dich da mal unterbrechen? Ich habe mal gehört, dass gerade im Pressen ganz viel Musik drin ist und das nicht jeder kann. Ist das nicht genau das, was die Handschrift eines Winzers... Ich will dich jetzt nicht, aber ich meine...
Natürlich ist das so und deshalb sagt der Sebastian, es gibt nichts Leichteres, Rotwein zu machen, weil er es schon immer macht. Also ja. Sagen, weil einfach, dass der Kernfokus von seinem Vater Paul schon einfach so da war und es in der Familientradition so weitergelaufen ist. Ja. Und natürlich ist deshalb auch der Idisch Riesling jedes Jahr ein großer Wein, weil schon Sophies Großvater gewusst hat, wie es geht und es einfach Jahr für Jahr gemacht hat. Der Steffen hat es so gelernt, hat vielleicht ein paar kleine Stellschrauben verändert, genauso wie die Sophie. Und am Ende ist aber das Familienwissen über diesen Weinberg, über die Rebsorte und über das, was man tun sollte, damit es ein großer Wein wird, einfach da. Mhm. Und wenn du ein Thema neu definierst,
ist immer schwierig, ja.
Ist auch die Aufregung größer.
Ja.
Und vor allem, wenn du ein Thema neu definierst, musst du auch variieren am Anfang, um deinen Stil zu finden.
Mhm.
Also wenn du weißt, was dein Stil ist, kannst du sagen, na ja, eigentlich möchte ich aber ein bisschen mehr da oder ich möchte ein bisschen mehr da. Du willst ja nicht völlig alles umkrempeln.
Mhm.
Und wenn du einen Stil neu definierst,
dann brauchst du erstmal.
Ja. Und dann musst du erstmal ein bisschen, wo du hin willst.
Aber dass das dann auch gleich sitzt, oder?
Ja, ich meine, ist auch Stress, aber ist trotzdem so, dass ich also allgemein im Prozess schon sagen würde, dass selbst wenn du, also wir sind ja jetzt mit Rotwein, ich habe das 17 übernommen, also es ist jetzt auch doch schon ein bisschen her, wir sind inzwischen relativ angekommen. Also es ist jetzt am Anfang, war es auch für mich ein wahnsinniger Stress, inzwischen fühlt sich das auch nicht mehr, also das ist gelernt bei uns im Team. Der einzige Mitarbeiter in unserer Produktion, der noch ein Vorher kennt, ist quasi der Florian, der ja auch mal bei euch war, aber alle anderen kennen unseren Betrieb. Also der Rotwein hatte schon die Rolle, die er jetzt hat, als die Leute im Betrieb kamen.
Okay.
Insofern ist das einfach normal inzwischen. Trotzdem ist natürlich so, dass du beim Rotwein in der Begleitung durch die Gärung, also ich finde manchmal, es ist ein Wein, der ist am Ende, also natürlich ist es auch eine Rebsorte, die ganz toll Terroir zeigt. Wir arbeiten das Terroir auch schön raus. Aber es ist ein Wein, der sich für mich manchmal noch einen Tick menschengemachter, wintergemachter anfühlt.
Also weil viele Arbeitsschritte sind.
Ja, weil wir eben, also einfach um sich vorzustellen, wir ernten die Trauben, die kommen in den Tank rein. Jeden Morgen, jeden Abend überschwallen wir, also lassen Saft raus, geben den von oben wieder drüber und in der Kerngärphase jeden Tag stoßen wir die Trauben in den Saft rein. Mhm. Und da kann ich ja immer dann lauter Mini-Entscheidungen treffen. Wie viel Saft lasse ich raus und gebe es oben wieder drauf? Lasse ich das eher nah an der Maische wieder drauf oder halte ich es weiter weg, dass da Sauerstoff reinkommt? Denn wenn ich unterstoße, stoße ich lange, stoße ich kurz. Also ich habe da jeden Tag so ganz kleine Entscheidungen.
Das machst du mit dem Bauch, oder?
Ein bisschen was habe ich gelernt und von da aus macht man es dann ein Stück weit nach Gefühl. Was ich noch viel schlimmer finde, als irgendwie einem Rezept folgen zu können. Oder
ja,
so.
Klar.
Das ist noch viel stressiger eigentlich. Mhm. Aber trotzdem finde ich, ist da Rotwein einfach dann ein Tick komplexer irgendwo als Weißwein, weil ich so viele, man könnte auch positiv formulieren, dass man mehr Chance hat, was rauszuholen.
Deshalb ist doch der Herbst für einen Winzer die schönste Jahreszeit.
Da seid ihr mal richtig gefordert.
Es gibt bei mir in der Familie Leute, die würden mir nicht folgen, wenn ich immer sage, der Herbst ist die schönste Zeit des Jahres. Ich liebe das ja, dieses permanent Entscheidungen zu treffen, permanent irgendwie auch, das hat was Kreatives, ja, und du darfst halt nicht mit Sorge dran gehen. Aber natürlich ist es auch nicht klug, mit
Angst dran zu gehen.
Ja, auch mit, wenn man mit zu viel Elan ist auch nicht klug. Man muss manchmal auch, also manchmal ist Zurückhaltung besser als Aktivität. Ja? Also den Jahrgang zu verstehen, was haben wir denn für da für Trauben? Und die Entscheidung auch im Vorjahr ist immer die falsche, weil das war ein anderer Jahrgang. Aber ich finde es großartig.
Ich finde es auch schön, also was ich davon halt besonders schön finde, ist, dass es so monothematisch ist. Du tauchst ab. Keiner will was von uns. Keiner hat eine Erwartungshaltung, dass wir Besuche annehmen, Reisen machen, E-Mails beantworten oder ans Telefon gehen. Wir haben einfach keine Termine. Es ist so, also mein Mann sollte das erst kennenlernen, dass unser Jahr hört am 20. August an und fängt am 15. Oktober wieder.
Und der sieht sich ja auch nicht so richtig in der Zeit, oder? Ja,
dann abends manchmal.
Ja, aber das hält er auch so. Das ist kein Gejammer.
Nee.
Das kann ich einfach nicht. Hör mal, die Situation ist deutlich besser bei den Zweien, weil die wohnen beide in der Pfalz. Meine Frau fährt an die Mosel und macht Ernte, die sehe ich dann wirklich.
Ich bin versetzt. Ja? Aber versetzt.
Nee.
Nein?
Nee, wenn, das ist
ja, genau, immer, dann, wenn er fertig ist, wird sie dann weg.
Nee. Es ist immer so, wenn wir anfangen, in den großen Lagen Riesling zu ernten, ungefähr dann fährt die Eva an die Mosel und beginnt mit der Vorliste. Und ich denke dann immer, naja, mein Gott, wenn ich mein ganzes Team an die Mosel schicken würde, könnten wir doch das Ganze auch einfach komprimiert in 3 Tagen machen da, aber ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass das keine gute Idee ist. Und sie macht das alles richtig und die 3 Wochen im Jahr halte ich aus. Wir müssen über den Wein reden.
Ja.
Wir haben jetzt 2022, also blutjunge Pinot Noir. Und jetzt haben wir tatsächlich auch noch eine Lage, die Christmanns seit 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren.
7 Jahren.
Ja, 7 Jahren.
Seitdem du da bist.
Neustädter Vogelsang. Eine Lage, bei der man im ersten Moment,
ich krieg schon wieder ein bisschen Geld.
Ja, das hat schon, das thront über Neustadt, über der Stadt. Jetzt ist der Blick runter in eine Stadt ist nicht immer unbedingt wunderschön, weil das ist auch manches Gebäude, was du nicht brauchst und viel Stadt. Aber die Lage selbst, das hat schon noch ein bisschen was Majestätisches. Da ist ein wunderschöner Bau auch mittendrin und der Boden ist beeindruckend. Und es war, glaube ich, schon auch so ein bisschen Abenteuer, so eine Lage, die schon Tradition hat, wieder wach zu küssen, weil da niemand da war, der das mit Leben gefüllt hat in der Güte. Und das war sowohl für Riesling als auch für Spätburgunder eine echte Aufgabe. Und du brauchst auch 2-3 Jahrgänge, bis ein Boden, ein Weinberg in die Spur kommt, wie du das ganz selbst.
Und bis du auch selber verstehst, dann, wie du das anpacken musst. Das Thema. Du bist ja am Anfang, ist ja schon faszinierend, wie man denkt dann, wir kennen diese Lage schon ewig. Das ist auch, kann ich jedem empfehlen, der mal nach Neustadt kommt, da einen Spaziergang zu machen. Das heißt Sonnenweg, der Weg. Das ist wahnsinnig schön, weil der Vogelsang wirklich wie so eine Insel zwischen Stadt und Wald liegt. Das sind 7 Hektar. Davon sind eigentlich nur so 5,5 Reben, weil der Rest Mauern, Böschungen, Bäume sind, also es ist auch eine total verschachtelte Lage irgendwo in sich. Das ist wirklich super schön und wir wollten, ich hatte das damals ganz so auf dem Schirm, der Papa wollte das unbedingt haben. Der hat jahrelang daran geschafft, an diesen Weinberg zu kommen. Einfach, weil es die historisch beste Lage in Neustadt ist und aus der einfach kein großer Wein gemacht wurde. Und er irgendwie immer gesagt hat, das kann eigentlich nicht sein, dass Neustadt, Mainz sagt ja immer, es ist die Weinhauptstadt, aber Neustadt hat eben ja auch als Stadt sehr, sehr viel Rebfläche weit in den Dörfern. Es gibt nur so sehr wenig Weinberge in Neustadt. Und eigentlich haben wir gesagt, es wäre doch eigentlich so schön, wenn aus unserer Heimatstadt auch ein Topwein kommen könnte.
Ja.
Und diese Lage, die 1815 haben die bayerischen Könige da den Wein für ihre Hochzeiten gekriegt. Mein Vater könnte das jetzt noch viel präziser erklären als ich. Aber das ist einfach eine Lage, die hat eine ganz lange Historie und die war einfach ein bisschen vergessen. So, es gab da so ein paar Strukturentscheidungen, die Weinberge gehören der Stadt, weshalb die einfach so aus dem Fokus des Spitzenweinbaus rausgefallen ist. Und insofern war das eine totale Chance, da wieder anzufangen zu arbeiten. So, wir haben das 2018 übernommen, teilen uns das komplett mit Müller-Kapp. Das heißt, jeder von uns hat so 3,5 Hektar. Mhm. Ist auch total schön, dass man mit einem anderen Betrieb zusammen das komplett bewirtschaftet, der das ja. auch öko bewirtschaftet, ja. der das auch mit einem Top-Qualitätsanspruch bewirtschaftet.
Und dann auch so ein bisschen zu vergleichen ist ganz cool, oder? Weil es ja aus derselben Lage kommt. So.
Ja, total. Kann ja. man einfach, ja. Und dann waren wir jetzt ein bisschen mit unterschiedlichem Tempo unterwegs, weil die zuerst Rotwein rausgebracht haben und erst jetzt langsam an Riesling kommen. Wir haben mit Riesling gestartet und haben jetzt hier einen zweiten Jahrgang Spätburgunder als GG am Markt.
Also zweiten Jahrgang, aber ihr habt es nicht selbst gepflanzt, sondern die Reben waren schon da? Oder ihr habt das
alles? Haben wir selbst gepflanzt.
Wahnsinn. Das heißt, diese Reben sind maximal 7 Jahre alt.
Die sind 4 Jahre alt in den Wachen.
4 Jahre alt. Ja. Das ist der Knaller, oder, was da rauskommt?
Absolut.
Also das ist was, was wir immer auch wieder gerne diskutieren, haben wir auch lange diskutiert, was ist jetzt das richtige Rebalter, auf das man wartet, um jetzt einen Topwein zu machen. Weil wir ja ganz viel immer über alte Reben sprechen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt ja diese Reben gepflanzt, irgendwie jetzt, also 30 Jahre wollen wir jetzt nicht warten, bis wir wirklich sagen können, diese Reben sind alt. Und dann haben wir gedacht, dann müssen wir jetzt einfach mal mitprobieren, wie es schmeckt.
Ja.
Und am Ende, denke ich, ist für junge Reben, da ist der Winzer halt einfach nochmal ganz anders gefragt. Also bei jungen Reben ist es einfach so, dass du selbst sehr verantwortlich mitbegleiten musst, wie viel können die tragen, dass die wirklich fit sind. Sind die grün? Wachsen die? Haben die eine richtige Laubwand? Und dann muss ich gucken, dass sie nur so wenig Trauben haben, dass sie die wirklich gut ernähren können. Muss auch dazu bereit sein, da ordentlich auszusortieren. Dann gibt es dann nur sehr wenig. Aber wir haben es dann eben von Anfang an getrennt ausgebaut, haben es probiert, haben es auch mit anderen Leuten drin probiert und haben irgendwann gesagt, das ist einfach dieser Vogelsang, das ist einfach, als warum sollen wir das nicht machen?
Wie würdest du jetzt Vogelsang, man redet jetzt erstmal nur beim Pinot, man kann beim Riesling gilt wahrscheinlich fast vielleicht so das Gleiche teilweise, im Vergleich zu euren Gimmeldinger, Königsbacher Lagen.
Also ich glaube, gerade wenn wir es jetzt so neben Idig sehen, der ja eigentlich die Lage ist, für die wir so am markantesten bekannt sind, dann ist der Idig ist ja immer sehr erwachsen, sehr in sich ruhend, hat auch so eine gewisse Cremigkeit in der Struktur, hat was sehr Erwachsenes, hat auch viel Kraft einfach als Wein. Der Vogelsang ist für mich, der ist viel graner, tänzelnder, der ist mehr in den Blüten. Beim Pinot ist er auch ein bisschen mehr in der Frucht, in der Beerigkeit. Der ist ein bisschen höher in der Säure. Der ist ein bisschen kantiger als Wein. Der ist nicht, also ich finde, der Idik hat auch durch diesen tertiären Kalk, da ähnelt er dem Moorstall auch immer sehr, finde ich. Das sind einfach Weine, die haben was sehr in sich ruhen, das ist was sehr Harmonisches. Und die Weine da oben, denen merkst du, finde ich, auch das bisschen Extremere. Sehr steil, tagsüber sehr warm, nachts sehr kalt, sehr hochgelegen. Da ist mehr Spannung drin einfach irgendwie als Wein. Und so würde ich den Vogelsang aber als Riesling und als Rotwein gleichermaßen greifen quasi. Und finde ich, passt auch zu dem Wein ganz gut. Der hat viel mehr Bärigkeit als jetzt der Idik hätte. Der Idik hat immer ein bisschen mehr Schmelz.
Einmal würde ich sagen, so wenn wir über den Stil der Pinots von Christen uns sprechen, ich finde, das zeichnet sich vor allem durch die Finesse, durch die wirklich schlanke, elegante, fokussierte Textur aus. Die Weine haben immer auch eine prägnante Frucht, eine sehr klar rausgearbeitete, feine Frucht. Die Tannine sind immer in dem Sinne da, dass du das Gespür hast, du hast was Hochwertiges im Glas, und das ist immer fein. Das ist immer fein.
Du kannst
das tatsächlich.
Ich habe auch schon gedacht, könntest du mal einen Schluck nachschenken.
Du kannst das tatsächlich auch jung trinken. Wobei natürlich beim Pinot, habe ich schon richtig, ja. Beim Pinot die Entwicklungsmöglichkeiten einfach dann auch nochmal was sind, was du unbedingt beobachten musst. Aber das ist im Prinzip roter Riesling. Irgendwie so in der Übersetzung. Ja? Das mag ich sehr und wir probieren ja jedes Jahr zusammen Jungwein und das ist jedes Mal schon, also es ist eigentlich war es bisher so, Jahr für Jahr, unabhängig vom Jahrgang, wurden die Pinots noch besser und da siehst du einfach halt auch, welche Lernkurve dann noch dahinter steckt. Dann hast du natürlich aber auch Rebalter-Themen und so, die da eine Rolle spielen und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und wir haben gleich auch nochmal Pinot von anderen guten Erzeugern. Um das mal ein bisschen in Korrelation zu sehen.
Das ist wirklich toll.
Es macht unheimlich Spaß. Also ich finde das wiederum, dass das auch dann natürlich irgendwie Stress auslöst, diese ganzen kleinen Entscheidungen, die man treffen muss, die machen auch Spaß, weil du natürlich da richtig drin bist. Jeden Tag fasst du das an, hast das vor dir, riechst das, schmeckst das. Und damit ist das auch irgendwie eine Sorte, finde ich, die total Spaß macht zu machen, weil es also auch so noch ein bisschen kreativer ist tatsächlich als jetzt der, also es hat mir am Anfang auch Angst gemacht, dass du so viel entscheiden musst, was wo du ja auch am Ende auch immer falsch entscheiden kannst irgendwo.
Hast du dann am Anfang quasi eigentlich auch zu Hause gesagt, so Papa, ich mache jetzt Rotwein, aber ich mache das jetzt ein bisschen anders?
Also wer meinen Vater kennt, der weiß, dass das nicht so ist, dass ich jetzt da einfach angekommen bin und gesagt habe, so mache ich Rotwein.
Okay, aber als ihr so weit wart, hast du ja gesagt, ich würde aber gerne was ändern und ich würde es gerne so und so und so und so und so machen. Hat man da nicht auch ab dem Moment, wo das dann entschieden ist, auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, dass man so denkt, auf mich klappt das jetzt so, alles?
Deswegen gehe ich da einen kleinen Schritt zurück, weil es gar nicht ganz so war. Sondern wer meinen Vater als den Diplomat, der es kennt, haben wir das Thema schon haben wir das schon andiskutiert, noch bevor ich in den Betrieb gekommen bin.
Ah, okay.
Dann er irgendwann saß mit dem Skilift und hat zu mir gesagt, auf welche tiefgreifende Veränderung muss ich mich jetzt eigentlich einstellen? Okay. Was passiert jetzt? So, da ist eigentlich alles in Ordnung. Ja. Ich bin jetzt, glaube ich, 8 Jahre später, kann man sagen, hat sich viel mehr verändert, als wir beide für möglich gehalten hätten. aber so fing das im Endeffekt an.
Okay.
Und dann kam das Thema Spätburgunder irgendwie so aus vielerlei Perspektive. Da war ich in der Philipp-Einschenken, ich habe ja mit lauter Spätburgunder-Kollegen studiert quasi, mit Julian Hubermann und Friedrich Keller, von denen...
Den habe ich jetzt nicht umsonst dabei.
Von denen muss ich immer anhören, warum wir in der Pfalz Pinot GG machen. Das muss ich mir ganz früh, wurde ich damit aufgezogen, was das eigentlich soll. Und insofern hat natürlich aus der Perspektive irgendwie Berührungspunkte, aus der anderen Perspektive hatten der Papa und ich auch schon so in ersten Gesprächen festgestellt, dass im Endeffekt eigentlich, wenn man jetzt uns als Betrieb anguckt und guckt, wo wir waren, als ich da in den Betrieb gekommen bin, dann waren wir, würde ich sagen, in Riesling waren wir schon sehr gut positioniert. Mhm. Beim Spätburgunder haben wir einfach irgendwie gedacht, der hält eigentlich dem Anspruch nicht ganz stand. So, das war einfach auch für Papa kein Kernthema. Der Papa war einfach Generation Riesling. Das war auch für den jetzt, auch deswegen war es auch jetzt gar nicht so extrem emotional, weil das jetzt, also wenn ich jetzt einen Riesling so gewollt hätte wie einen Spätburgunder, das wäre ein Problem gewesen. Mhm. Aber so, das war kein Kernthema. Und insofern war das auch okay, dass sich da was verändert. Mm. Und insofern hat er das eher eigentlich also relativ schnell, würde ich sagen, als Chance rausanalysiert, dass das Thema deutlich besser werden kann, wenn ich einerseits die Chance wahrnehme, auch einfach mal in Betrieben zu arbeiten, wo er jetzt nicht einfach mal anrufen kann und sagen kann, könntest du mir bitte einmal erklären, wie du das machst, würde mich gerne qualitativ verbessern. und andersrum, du natürlich auch jemanden brauchst, der es dann richtig nachhält irgendwie. Mm. Und so kam dann das Thema Spätburgunder. Natürlich ist es so, dass, also ich am Anfang, der 17er Jahrgang war ja der erste, ich war 16 bei Hubers und 17 war dann der erste Jahrgang, den ich zu Hause verantwortet habe. Und der Jahrgang kam ja dann direkt wahnsinnig gut an. Und so dann direkt als der Nachfolger von dir, als Newcomer des Jahres mit Spätburgunder.
Und das war ja aber eher bei mir eine lustige Ehre gewesen, dass ich den Titel bekommen habe.
Aber trotzdem hat das eben einfach direkt halt Aufmerksamkeit gekriegt. Yeah. Ich muss sagen, der richtige Stress für mich war dann eigentlich quasi halt danach. Mm. Dass einfach halt, also dieses Level von Aufmerksamkeit und Begeisterung, dass da auf die ersten 2 Jahrgänge kam, als ich das dann realisiert hatte, dann das Gefühl zu haben, dass man dem auch dann standhalten kann, dass man das weitermachen kann. Also würde ich sagen, dass ich eigentlich bei Spätburgunder ist ja immer ein bisschen zeitverzögert am Markt. Ich würde sagen, dass ich in 19 und 20 am meisten Stress hatte quasi, weil die Leute angefangen hatten, das zu bemerken. Ja. Und ich gemerkt habe, okay, die finden das offensichtlich gut, aber...
Oh Gott, hoffentlich reicht es jetzt noch.
Ja, ist das hoffentlich noch gut genug. Ist auch, das Schlimme ist ja, du hast ja dann quasi, bevor du Feedback zu 17 kriegst, hast du 18 schon produziert.
Ja.
Auch bevor du was anderes richtig probieren kannst von Kollegen und so, ist alles schon gelaufen. Also beim Riesling kriegst du ja zumindest im Laufe des Jahres ein Gefühl dafür, war es jetzt richtig oder falsch.
Gut, aber es hätte ja auch nicht geholfen, wäre auch blöd gewesen, wenn es falsch gewesen wäre.
Aber dann hast du zumindest einen Jahrgang weniger
ja, gut, okay.
So schon gemacht. Und das, das finde ich, ist bei Spätburgunder schon so, da dachte ich schon immer mal wieder, hoffentlich geht das
sehr,
gut.
Sehr strategische Sichtweise, das gefällt mir gut.
Na ja, gut, aber wenn du so drinsteckst, kann ich schon verstehen, ne?
Ja.
So deine ersten Jahrgänge und du bist ausgezeichnet für und so und dann auf einmal setzt sich das und du denkst so, Oh, hallo, die gucken jetzt alle hin. Ne?
Ja, hoffentlich können wir das jetzt halten, was die Leute davon versprechen, dachte ich immer. Denn ich würde sagen, inzwischen haben wir da, oder habe ich auch da ein Stück Entspannung mitgefunden irgendwie. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch eine Stilistik angefangen haben, einfach zu finden. Wir haben auch ehrlicherweise auch intern die Prozesse, ist ja auch immer ganz viel, funktionieren die Dinge nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich der erste Lesetag ist immer einfach nur anstrengend. Bis jeder mal weiß, wohin er greift, was er tut, wo die Sachen sind. Mhm. So, in dem Moment, in dem sich einfach so Prozesse einspielen im Team, die Geräte da sind, an der richtigen Stelle stehen, dann findest du auch wieder mehr Ruhe für den Prozess. Und das war natürlich am Anfang wahnsinnig anstrengend.
Ich finde, bei mir ist es wirklich lieb, dass ja gerade, wenn es dann losgeht, wenn das noch so ein bisschen oder so.
Erste Tag, da gucke ich auf dem Fenster, dann sehe ich diese 40 Lesehelfer hochstehen und denke, oh Gott.
Der Punkt ist, du fängst halt komplett anders an. Du hast halt Sekt gut, Vollgas, 40 Ernte, in kurzer Zeit, perfekten Zeitpunkt, Ernte.
Ja.
Beim Pinot geht es dann genauso weiter. Perfekter Zeitpunkt, volle Mannschaft, Ernte, Vollgas. Mhm. Bei mir ist so, ich fange mit zarten Vorlesen an, um mal ein bisschen zu picken, um mal zu gucken, wie ist das da so, wie ist das also. Kleine Mannschaft. Hab dann auch im Prinzip meine ganzen Prozesse, die immer durchlaufen, guck, dass die Maschinen ordentlich laufen, dass die Kälter funktioniert und so weiter. Mhm. Meistens ist bei mir die erste Erntewoche, das ist ein kaum Liter im Keller, aber wir haben den ganzen Tag irgendwie da rumgebastelt und das ist eher so ein bisschen Spielerei, du freust dich abends, dass du Trauben geerntet hast und sitzt dann lang zusammen und trinkst noch zwei, drei Flaschen und meinst, hättest du schon was geleistet. Wohl wissend, dass drei Wochen später du im absoluten Vollstress bist und ganz anderes von dir abverlangt wird.
Ja, da muss ich sagen, da hat uns das Sektgut fast eher geholfen, weil am Anfang war eigentlich das Problem bei Spätburgunder ist ja so, dass jetzt gerade auch diese jüngeren Reben, die sind alle mit französischen Massalselektionen gepflanzt, also eine Art von Genetik, die sehr niedrige Erträge bringt, sehr kleine Trauben, die sind dann sehr vorneweg reif.
Ja.
Und das war vorher ein Riesenstress für die jungen Reben aus dem Ilik, die immer die ersten Spätburgunder sind, die reif sind, dann schon die Mannschaft zu haben. Das haben wir am Anfang ein paar Mal verpennt. Weil wir einfach nicht darauf eingestellt waren, schon quasi fünf, sechs Tage, bevor die richtige Lese losgeht, schon top zu lesen quasi.
Und das ist letztendlich das Strategiethema. Deshalb fange ich auch eine Woche vorher an mit so Vorlesen übrigens, weil ich dann, wenn ich Spätburgunder ernst machen will, auch meine Truppe schon drin haben muss. Deshalb lese ich immer ein bisschen was vor, selbst wenn es nicht unbedingt notwendig wäre.
Okay.
Einfach um so ein bisschen mal schon wieder gemacht
zu haben. Alle mal wieder rein.
Ich mach das auch für mich selbst, weil ich ein Gefühl für den Jahrgang entwickeln möchte. Und ich habe tatsächlich, wenn ich dann mal so ein paar Partien abgepresst habe, eine Vorstellung von dem, was da draußen wirklich Sache ist. Das hilft mir dann schon sehr. Ich muss sogar gestehen, ich habe die letzten zwei Jahre sogar ein paar Sektgrundwein kleine Fässer gemacht gehabt. Das waren drei Fässer bzw. vier Fässer. Also das ist quasi Hausverbrauch.
So heimlich, ich wollte gerade sagen, heimlich,
ja, Hausverbrauch.
Ausmar gewinnt man.
Nicht für den kommerziellen Gebrauch gedacht. So, wir müssen über die Weine reden, die wir im Glas haben. Wir haben also im größeren Glas einen Huber Spätburgunder aus 18. 18 ein sehr warmes Jahr, bei dem man wach sein musste, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Der Vorteil an 18 war, dass die Traubenreife top war, die Kerne schön braun, die Kämme, die Stiele wirklich ausgereift und dann konnte man auch Gas geben in dem Sinne, dass man keine Sorge haben musste, dass man da irgendwo an der grünen Kante irgendwo näht. Das ist der Vorteil, die Gefahr. Zu lange warten, schnell Marmeladentöne im Pinot, neue Weltaromatik statt eigentlich die Kühle und Frische, die du haben möchtest. Was hier ganz lustig ist, der Wein hat jetzt schon auch ein paar Jahre im Buckel. Immer noch eine wunderbare Reduktion der Nase. Das ist also schon so ein bisschen so diese verschlossene Art, die dann entsprechend da ist. Du hast deinen Spätburgunder-Fable schon auch beim Julian irgendwie bekommen, oder?
Ich würde sagen, ich hatte mich ja bewusst dafür entschieden, dahin zu gehen und habe da einfach die Chance gehabt, unheimlich präzise zu lernen, einfach wie man damit umgeht. So muss ich sagen, Julian ist ein totaler Nerd, ist wirklich Wahnsinn und ist einfach wahnsinnig detailverliebt in dem Anspruch, wie da gearbeitet wird, und hatte da einfach halt die Chance, mal in einem Betrieb zu arbeiten, in dem sich alles um Burgundersorten dreht. Natürlich auch Weiße, davon haben wir auch ein paar Dinge mitgenommen, die am Ende, würde ich sagen, auch unseren Weißburgunder und dann am Ende auch fast ein bisschen eigentlich den Riesling beeinflusst haben. Aber für Spätburgunder habe ich da einfach die Grundlagen von dem gelernt, was ich hinterher zu Hause gemacht habe. So, das hätte ich sonst nicht gekonnt. Keine Chance. Und das ist auch, finde ich, ja auch das Schön auch wieder in Deutschland unter Winzern, dass man die Chance kriegt, sowas zu lernen. Das ist ja was, wir sind ja alle irgendwie Ausbildungsbetriebe. Und das ist, also für uns, was ich mir immer wieder auch, also wünsche, dass die Leute, die bei uns was lernen, denen wir die Zeit schenken, im Prinzip was lernen zu können, dass die dann auch hinterher was draus machen irgendwo. Und die Chance hatte ich eben da, dass ich einfach da in dieser Lese sehr komprimiert die Grundlage für das lernen konnte, was ich dann einfach im Jahr danach zu Hause verantwortet habe. Bisschen angepasst auf uns. Also
doch ganz eigenständig natürlich, aber das ist ja auch toll.
Also man hat ja am Ende auch irgendwie dann wieder auch eine eigene Philosophie und auch eine eigene Betriebsstruktur, in der man Sachen macht, aber das war eine unheimlich schöne Ernte da, sehr intensiv, also ich war 16, so anstrengende Lese.
Verrückt. Ja.
Und Julians Vita ist auch speziell, weil da musste auch früher, als er eigentlich wollte, im Betrieb Gas geben. Sein Vater leider zu früh gestorben. Der hat große Pinots und große Chardonnays und auch sehr guten Sekt auch schon erzeugt. Und hat seinem Sohn innerhalb weniger kurzer Zeit gezeigt, schau, das ist unsere Heimat, das sind unsere Böden, das ist die Grundlage dessen, und ich ticke so und
von da aus musste der alleine los.
So, und das hat er Julian fantastisch gemacht. Also wirklich, ich meine, er ist ja heute auch ein Superstar in Sachen Pinot und Chardonnay.
Und auch Sekt.
Und auch Sekt, zu Recht. Ein ganz besonderer Betrieb. Gar nicht so ganz typisch Baden im Sinne von Schwerpunkt Kaiserschule oder sonst was, weil halt schon die Lagen auch ein bisschen ihre eigene Prägung haben. Tolle Böden. Ich kann das total nachvollziehen, wenn du sagst, diese Detailverliebtheit auch in der Produktion natürlich teilweise funky irgendwie so hart drauf zu sein, aber nur so bist du auch ein Großer und bist was Individuelles. Wir haben jetzt hier 2018 alte Reben, das ist so, ich nenne es mal ein Mittelstück, bevor dann die großen Lagen kommen, und ein Wein, der schon immer auch wirklich beeindruckend ist, der einfach steht, und du hast ja schon so ein bisschen die Tiefe und Würze dieses 2018er Jahrgangs drin. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein Leichtgewicht wäre, hat nur 13 Volt, aber du hast schon unheimlich viel Textur drin. Ja.
Das ist auch, also steht jetzt Ortswein drauf, aber wird jetzt der Qualität vielleicht nicht ganz
Nein, gerecht. Das ist schon einfach ein super schöner. Das ist natürlich. Und selbst so eine Flasche ist hard to get.
Ja, toll.
Muss man einfach sagen.
Naja, selbst da, das war auch so wie, das war so ein bisschen wie Rudis Restaurant. Ne? Ich habe gesagt so, wir würden gerne was einkaufen. Und er sagt so, ja, also die 10 Flaschen habe ich noch so ungefähr. Dann habe ich gesagt, okay.
Tja, so ist das manchmal.
Ich habe manchmal Restaurant wahrscheinlich.
So, und dann machen wir mit Restaurant weiter im Weißweinglas.
Jetzt hör
auf. Wir haben jetzt 2021er Chardonnay. Das war mein erster Lagen-Chardonnay, den ich überhaupt gemacht habe. Die Steingrube ist eine erste Lage, die wir bis dato nicht auf dem Etikett hatten, erst mit dem 21er Jahrgang. Ich habe einen alten Muscatella-Weinberg grün veredelt auf Chardonnay vor einigen Jahren und habe dann plötzlich festgestellt, dass diese Charakteristik dieses Weinbergs so viel stärker eigenständig vorhanden ist als all das, was ich sonst beim Chardonnay gemacht habe. Ich würde das gerne separat halten. Ne? Wir machen ja Chardonnay Reserve schon seit 1999 oder 1998, bewusst nicht mit Lage, weil wir das große Licht der Lagennamen der Riesling eigentlich bekommen sollen. Ich war dann total glücklich, als ich die Möglichkeit hatte, das mit der Steingrube dann tatsächlich auch in Lagen Chardonnay zu machen. ist für uns eine tolle Ergänzung, weil es auch dieses Westhofener Lagenportfolio eigentlich wunderschön abrundet. 21 ist ein sehr kühler Jahrgang, das muss man ganz klar sagen. Das merkt man auch den Wein dann. Der ist schon schlank, der hat auch schon auch eine gute Säure für den Burgunder hat vor allem halt auch dieses feste Kalkige am Baum.
Das ich, also gefällt mir total gut. Hat diese Salzigkeit, hat diese Würze, hat auch wieder ein bisschen Creme, aber einfach wahnsinnig viel Frische auch irgendwie. Kiwi baust du ihn aus?
Das ist ein Barrix ausgebaut. Also das ist 228 Liter Fässer mit in der Regel so, ja, sagen wir mal, knappe ein Viertel bis ein Drittel neues Holz. Im Prinzip ähnlich wie bei Riesling auch eher defensiv auf Zeit gedacht. Mhm. Und wenn du Riesling abfüllst, hast du das Gefühl, alles gut. Der passt schon. Machst dir gar keine Gedanken drum, was wie schmeckt der in einem Jahr oder in zwei Jahren, weil eigentlich ist es auch egal, das wird ja eh seinen Weg gehen. Mhm. Und beim Chardonnay ist es so, du fühlst dich teilweise zu einem Moment ab, wo du denkst, der ist noch gar nicht genau da, wo er sein soll. Und dann musst du halt diese Entwicklung auf der Flasche halt ein Stück weit mitmachen. Was anstrengend ist, weil du denkst, der kommt jetzt, kommt er nicht. Und ich finde jetzt 21, bin ich jetzt super happy mit. Ja. Du darfst es halt eigentlich nicht zu früh vorstellen.
Weißt du, beim Riesling eigentlich eh, also da denke ich mir,
halt, ja, sind wir so dran gewöhnt. Da sind wir so gewöhnt. So. Aber ich meine, ich habe diese Erfahrung, die habe ich privat auch gemacht, mit meinem leider zu hohen Burgunderkonsum. wenn du da, wenn die Arrivage-Flaschen da sind, eine aufmachst, in der Regel schmeckt es nicht. Weil es einfach.
Ja, Rotwein ist es ja faszinierend, das kann man auch jung trinken.
Ja.
Chardonnay ist schwieriger.
Ja, genau. Ja. Genau. Und insofern muss man dann einfach ein bisschen erstmal wegpacken und dann gucken wir weiter. Für uns ist es eine wunderschöne Tatsache, dass jetzt in diesem Westhofener Rebhang auch die Lage Steingrube, die ihre großartigen Plätze hat, auch irgendwie mit bespielt wird. Im Übrigen, was ich auch sehr schön finde, was mir Spaß macht, es gibt auch einen zweiten Steingrube-Chardonnay, nämlich von meinem Keller. Und das hat irgendwie auch seinen Reiz, weil erst dann wird eine Lage spannend, wenn du sie als Lage wahrnehmen kannst von unterschiedlichen Erzeugern.
Ich habe gestern probiert. Das ist 22er. Das ist total schön, weil du spürst, finde ich, diese Salzigkeit, diese Kernigkeit der Lage einfach aus beiden Weinen raus. So.
Es ist viel schwieriger, eine Monopollage auf das Tablett zu bringen, als eine Lage, wo du mit guten Kollegen gemeinsam dran arbeitest.
Ja, müssen wir manchmal fast ein bisschen. Also wir sind ja recht inselhaft unterwegs in unseren Weinbergen. Mhm. In Idex sind wir, waren wir jetzt ja lange komplett alleine, da haben wir so ein bisschen Kollegen bekommen, aber so, doch immer noch so ein bisschen wie auf einer Insel. In Gimmeldingen insgesamt ist einfach nicht so eine hohe Dichte wie jetzt im Kern der Mittelhart oder jetzt auch im Moorstein ja zum Beispiel, wo ja wirklich einfach, einfach viel los ist, hat immer alles Vor- und Nachteil, aber ich finde es auch immer total spannend, wenn du so den Kern der Lage greifen kannst. Und dann kannst du einfach die verschiedenen Ausdrucksarten, verschiedene Interpretationen der verschiedenen Winzer irgendwie sehen.
Was schade ist, wenn eine Lage namentlich nach Gesetzgebung viel größer gefasst ist als der eigentliche Kern der Lage, den die Lage ausmacht. Okay. Und dann existieren halt jede Menge Flaschen, da steht die Lage drauf.
Ist das beim Moorstein so?
Ist auch beim Moorstein so. Der Moorstein hat nach Kataster 120, 130 Hektar Fläche, also riesige Fläche. Jetzt haben wir das Glück, dass es schon ein Rebhang ist, der relativ homogene Strukturen hat. Nichtsdestotrotz, wenn man im VDP nur 24 Hektar davon klassifiziert als große Lage. Und du musst einfach auch ganz klar sagen, wenn du Weine verkostest, die aus diesem Kernstück sind, das ist was anderes. Das ist einfach so. Da kann das Drumherum kann teilweise auch gut, wirklich sehr gut sein. Aber ich erlebe es in meinem eigenen Weingut einfach auch immer von den Weinbergen, die ich drumherum habe. Es ist immer das Herzstück, was letztendlich dann aufs Rennen macht, wo ich sage, ja, okay, da ist es drin und so muss es sein. Und deshalb ist Herkunft einfach was auch langfristig ganz wichtig bleibt, mit selbst wenn wir immer im Weinbau auch mit Boden zu tun haben und wir vielleicht waren die letzten 20 Jahre bedeutend in Sachen Herkunftswein im Sinne von, dass es auch eine Mode war, dass man Herkunft liebt und schätzt und darüber spricht.
Ja.
Ich bin mir ganz sicher, dass das ein Stück weit unter dem Aspekt von Lifestyle und Trends vielleicht auch mal wieder ganz anders diskutiert wird, aber nicht ist der Prozess, das ist ein Wert, der bleibt.
Mhm.
Ja? Das ist einfach so.
Es ist ja auch toll, wenn sich so eine Lage zeigt. Gerade wenn du mehrere Winter hast und so eine Lage zeigt sich, dass es
Wenn du das als jemand, der nicht vom Fach ist, das erste Mal gespürt hast, da kriege ich Gänsehaut, ne? So, weil du denkst, wow, jetzt hast du richtig was gelernt und du kannst das schmecken und das ist was Besonderes. Das stimmt ja wirklich, ne? Die erzählen immer was über Terroir, aber das stimmt ja wirklich. Genau. Sophie, Schnellfragerunde.
Oh Gott.
Mit welchem Wein verführst du deinen Mann? Und warum?
Tatsächlich am meisten, glaube ich, mit Nebbiolo aus dem Piemont, würde ich sagen. Der ist ein sehr großer Piemont-Trinker.
Verrückt.
Ja.
Hoffentlich hast du noch Nebbiolo zu Hause.
Zum Glück haben wir unsere italienischen Importeure einen ganz guten Zugang.
Freuen wir uns plötzlich.
Pleite gehen. Sehr gut.
Okay, was ist die wildeste Geschichte, die du von Philipp kennst? Ja, jetzt musst du mal überlegen, weil der Philipp hat sich auch sehr zurückgehalten.
Ganz gemeine Frage wieder, ne?
Aber weißt du, ich mache das ja so oft mit ihm hier, ne? Ja. Und er haut ja sonst auch immer einen raus über die Gäste, die wir haben. Also, du musst jetzt einfach auch mal einen raushauen, ist klar.
Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich übernachtet. Was kann ich jetzt so wildes
an? Jetzt überlegst du, ne? Was kann ich erzählen, was kann ich nicht erzählen, ja? Was ist denn die wildeste Geschichte, die dir über die Sophie einfällt? Die musst du ja auch schon eine ganze Weile begleiten.
Also, ich sag mal so, wild ist Sophies Weinweg. Das muss man einfach so sagen. Das ist jetzt, das langt dir jetzt so, ne? Du hättest
gerne irgendwas so Hot Gossip-mäßig. Gala, Fluss oder so.
Es ist einfach so, früher war die Sophie als großes Mädchen, sag ich mal, so eine wahnsinnig vernünftige. Mhm. Ja, also sie hatte immer den Überblick über alles.
Ich bin die Älteste von vier Kindern.
Und sie war vernünftig, sie war da. Und als sie in den Wein dann rein ist, hast du plötzlich gemerkt, hey, die junge Dame, die hat schon auch Dampf und Energie. Und du hast schon die letzten 10 Jahre schon auch viel erlebt und hast, glaube ich, da einfach auch in dieser Weinwelt nicht nur mit Vernunft und Weisheit deinen Platz dir erarbeitet, einfach in dem Sinne halt auch diese Welt dann auch so wahrzunehmen, einen Haufen Wein zu verkosten, wahrscheinlich jede Menge wilde Partys feiern, Geiseln und wie auch immer. Sophies Freunde sind teilweise schon auch sehr lustige
Gesellen. Ich wollte gerade da mal ansprechen, genau. Ne? Du bist ja so mit diesen ganzen jungen Wilden, bist du ja so ein bisschen dick. Ne? Würde ich jetzt sagen, bist du auch so eine junge Wilde.
Ach, wir sind zusammen schon fröhlich unterwegs.
Also, ja.
Aber ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Also wir waren schon in allen... In super vielen Anbaugebieten. Wir haben wahnsinnige Proben gemacht, in der wir ohne Ende Wein einfach auch ein bisschen wild aufgerissen haben. Und das macht unheimlich viel Spaß. Ist auch manchmal natürlich irgendwie dann unvernünftig, wenn man am nächsten Morgen guckt und sich denkt, oh,
ja, gut.
Das haben wir auch noch aufgemacht, aber das macht sie auch irgendwie aus.
Ja.
Also,
ist mir relativ selten.
Das ist noch nie passiert.
Noch nie. Ich bin sicher, noch nie. Genau. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Sophie?
Boah, da hätte ich, glaube ich, mehr als 24 Stunden am Tag.
Das wäre ganz gut.
Wow. Ganz heiß.
Ja.
Also ich glaube, das wäre schön.
Willst du mitmachen, oder?
Es ist schon so, wie der Philipp sagt, es ist einfach wieder viel geschafft die letzten Jahre. Und ein bisschen Zeit wäre auch manchmal okay.
Ja, mal so einen Gang zurückschalten.
Ja, das denke ich immer eigentlich, ich dachte eigentlich immer so ein bisschen so, wir haben so viele Ideen gehabt und so viel umgesetzt, wir haben den Betrieb verkleinert, das hat jemand umstrukturiert, wir haben den Rotwein eingeführt, dann kam noch dieses Sektgut und irgendwie dachte ich eigentlich so ein bisschen so, ist jetzt mal gut, aber...
Ich glaube, mal gut wäre auch so langweilig wahrscheinlich.
Ja, weil so für 2, 3... Ich meine, ist ja mit den Weingütern so, du machst das ja für immer.
Ja.
Also ich bin jetzt 31, ja. Ich kann es jetzt noch 30 Jahre so weitermachen.
Ja.
Jetzt meine Schwester hat gerade ihren Job gekündigt und hat einfach entschieden, dass sie mal 8 Wochen frei hat dazwischen, bevor sie einen neuen Job anfängt. Das machst du ja nicht. Mhm. So, die ist dann nach Nepal geflogen und ist zum Basecamp von Annapurna gekommen. Meine Eltern waren mittelhappy, aber das machst du ja einfach nicht.
Nee.
Finde ich, ist schon manchmal auch anstrengend.
Aber ja, also ich sag mal so, die eine oder andere Tat In Sachen Wein ist es ähnlich wie zu so einem Basecamp zu verschieben. Ja.
Aber die anderen hätten jetzt haben keine Lust gehabt in
Meine
Sachen
Geschwister,
Wein.
Ja. Also sie sind alle unheimliche enthusiastische Konsumenten, vor allem wenn es um Topwein geht. Also sie lassen, wenn du irgendwie in so einem Restaurant sitzt oder irgendwo kriegst du so eine Flasche ausgegeben von was vielleicht jetzt nicht den ultimativen Trinkfluss hat, lassen die uns, also dann sitzen der Papa und ich da, lassen die uns gnadenlos im Regen stehen.
Du musst jetzt dann leider trinken.
Ja, also mein einer Bruder hilft dann noch mit, aber sowohl der jüngste Bruder als auch meine Schwester als auch meine Mutter, die sind da wirklich knallhart. So, sobald dann da, also das erste Wort, das mein Bruder quasi in seiner Fachsprache konnte, war Schambata, glaube ich. Und da wird er mitgetrunken.
Okay.
Aber sonst...
Also am besten zechen könnte ich mit deinem Bruder Karl Philipp, ja, weil der, ja, der ist durchaus auch konsumfreudig.
Ja, der ist auf jeden Fall, die anderen kommen dann erst dazu, wenn wir dann den Kram getrunken haben und dann die Topflasche auf dem Tisch kommt, dann sind die anderen so, ah ja, ich hab auch ein Glas. Danke.
Siehste, ich wollte fragen, welchen Wein bestellst du so im Restaurant, aber das ist dann, hast du ja schon fast quasi erklärt.
Ich bin diese ganz schlimme Klassiker-Trinker eigentlich.
Ja?
Also ich komme jetzt gerade aus den USA zurück und habe da auch coole Sachen probiert und denke mir immer mal wieder, muss ich mich mehr mit beschäftigen. Mhm. Wenn ich in meiner Wohlfühlzone bin, dann bin ich schon auch viel in Deutschland. Wir trinken schon ganz viel von Leuten einfach, die wir mögen. Wein ist ja auch immer ein Gefühlsding. So, es ist einfach Wein von, es gibt einfach zu viel auch guten Wein von Menschen, die ich mag, als dass ich Wein trinken muss von Leuten, die ich nicht mag. Und dann trinken wir halt Burgund, Champagner, Piemont, bisschen Loire, Chenin, trinke ich auch total gerne. Damit wäre ich schon relativ happy.
Schmeckt einem eigentlich überhaupt ein Wein von jemandem, selbst wenn er gut ist, aber man kennt ihn und man mag ihn nicht?
Das ist, glaube ich, tatsächlich von Person zu Person. Das ist eine Typfrage. Ich kann das. Mhm. Ich komme damit klar, wenn ein Wein gut ist und das jetzt nicht meine persönliche Präferenz ist. Aber zum Beispiel meine Mutter... Da weißt du, dass du schenkst dir ein Glas Wein an, der Wein ist genial. Und wenn du sagst, der ist von dem, dann probier den erst gar nicht.
Das ist mein Bruder Erich, ist ja auch knallhart mit so Sachen.
Okay.
Aber ich glaube, bei uns einfach so, das sind dann Weine, die, also für denen habe ich Anerkennung, gar keine Frage. Mhm. Aber die würde ich mir jetzt nicht an Weihnachten aus dem Keller holen.
Ja.
An Weihnachten ist es eigentlich so, dass wir eigentlich, wir trinken Wittmann oder Rebholz. Ich sage, realistisch melden wir uns bei einem von beiden an Weihnachten und sagen, hier haben wir, ich glaube, dieses Jahr haben wir jetzt so Vierer Laborn getrunken oder sowas. Haben wir irgendein Bittchen gesagt, so ein schöner Wein. Also es war ein Bursche, ich kann es mir gar nicht genau sagen. Es war einfach total schön und das ist ja irgendwie sowas, das... In so Momenten trinkt man Wein, wo man irgendwie Freude mit verbindet.
Ja. Und dann hast du auch die Person dazu im Kopf und weißt.
Ja, und hast dann irgendwie auch noch Spaß.
Mit allem führen wieder. Ja, Gänsehaut, ja?
Gänsehaut. Gänsehaut. Cheers, Leute, Gänsehaut. Wir müssen uns im Glas.
Ja, wir haben Biengarten 2018.
Ja.
Und wir zu erkennen ein Pinot.
Mhm. Genau, ich habe noch was mitgebracht aus quasi meiner Anfangsphase, habe ich gedacht. Mhm. 17 habe ich jetzt so schnell nicht gefunden, weil 17 und 18 waren jetzt die ersten.
Ich war jetzt gemeint, ich habe mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ich stehe jetzt nicht hier dabei. Ich hatte einen 17er Edisch tatsächlich extra rausgesucht. Dann habe ich gesehen, was du mitgebracht hast und dann dachte ich, weil die anderen Pinos, die ich hatte, auch 18 waren, dann muss ich jetzt dann 18 spielen.
Das passt jetzt auch, finde ich, ganz gut daneben. So.
Ja.
Weil was, finde ich, gut rauskommt, ist, worüber wir vorhin gesprochen haben, ist das Thema Stilistik und Stil. Und wir sind ja immer noch, das ist mir auch was ganz, ganz wichtig für mich ist, ist, die Leute probieren die Weine und sagen ganz oft so, das ist ja gar nicht deutsch. Und ich sage immer, und ich verstehe, dass die Menschen meinen das wahnsinnig positiv. Die wollen mir ein Kompliment machen. Die wollen sagen, das ist wie Burgund. Und dann geht's, und dann sind wir immer eher Chambol, weil ein bisschen filigraner. Und das ist jetzt, und Baden ist natürlich eher Wohn-Romane oder sowas. Und ich sage immer, nee, das ist Pfalz. Also es ist so, wenn jetzt jemand unseren Riesling probieren würde und sagen würde, das ist ja wie Mosel oder wie Rheinhessen. Also Rheinhessen, okay, das ist nah aneinander, das ist auch an vielen Stellen verwandt, aber Mosel würde ich sagen, ist ein Gebiet, das liebe ich, habe ich ganz viel Anerkennung für, das sind wir nicht. Wir sind ganz anders und wir sind stolz darauf, ganz anders sein. Und die Energie liegt in der Unterschiedlichkeit. Und bei Rotwein ist es auch so, wir müssen lernen zu sagen, das ist deutsch und stolz drauf sein. Ich kann nicht immer sagen, das ist deutsch und meinen, das ist so so ein altbackener, oxidierter, überholster, zu spät gelesener Rotwein wie vor 30 Jahren, sondern wir müssen da an einen Punkt kommen, wo wir sagen, das ist Deutschland, das ist schön und das ist Teilchen, das ist schön. Was man, finde ich, jetzt sehr schön schmeckt wieder, ist, wir sind so ein Tick filigraner als Baden. Das ist nämlich was wir schon verstanden haben.
Ja.
Der Wein hat jetzt, und da liegt auch wieder der Spaß in der Unterschiedlichkeit. Wir haben
soll man diesen Satz nochmal so irgendwie vorne hinstellen, damit wir mal eine Reaktion kriegen?
Ich schreibe den auf jeden Fall ab, hör mal, das wird die Überschrift der Folge.
Das gefällt mir sehr gut.
Hallo Baden!
Aber wir sind uns einig, wir mögen die Baden ja schon sehr, ne? So ist das nicht, also keine
mögen
Sorge.
Mögen die Baden nicht. Und das ist ja, also das ist ja, also sag
ich mach das mal so wie du, so, weil ich fände das eigentlich schön, das jetzt mal nebenbei so beieinander zu.
Also Sophie hat eben so eine Steilvorlage, ich muss gestehen, ich war bei der Flasche am Überlegen, ob ich sie notfalls zulasse und wieder in meinen Keller bringe.
Weil die tut ihm weh.
Weil die tut mir weh, das ist nämlich meine letzte.
Oh.
Aber bei dieser Steilvorlage über regional Herkünfte, über die Frage, wo sind wir zu Hause, was haben wir eine, was ist unsere Identität, dann muss der Klassiker per se kommen in Sachen deutschen Spätburgunder, nämlich der Zentgrafenberg GG vom Paul Fürst bzw. Sebastian Fürst, auch 2018. Ich hatte bewusst, ich kenn ja Sophies Pinus schon ganz gut und hatte bewusst eben auf der einen Seite einen Wein von Julian mir rausgesucht, nach dem Motto auch Impulsgeber für Sophie für diesen Startpunkt zu finden. Dann finde ich tatsächlich, dass Christmann deutschen Pinot auch neu definiert, mit dieser Finesse, mit dieser Gradlinigkeit, mit auch diesem Bewusstsein, wir sind Pfälzer.
Ja.
Und dann haben wir einen deutschen Pinot-Winzer, der einfach sein eigenes Ding schon immer macht und der möchte nicht Burgund sein. Der ist auch kein Franken im Sinne von Franken Richtung
das
Würzburg, sondern das ist letztendlich eine eigene Heimat, klimatisch gar nicht so weit weg von uns. Und das merkst du schon, dass halt letztendlich die Weine in dem vorderfränkischen Bereich, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber das ist ja schon, Glückstadt ist ja schon nicht so weit weg vom Rhein-Main-Gebiet.
Nee, das liegt ja gerade dann hinter Darmstadt.
Und das ist klimatisch schon nochmal anders und das ist, in diesen Weinen ist eine Entspanntheit und eine eigene Textur, die ich liebe und schätze. Ich bin jetzt immer selbst gespannt im Vergleich, wie das jetzt eigentlich schmeckt.
Aber ist das nicht schön, wie die alle so nebeneinander ihre eigene Handschrift haben und so nebeneinander so großartig strahlen können?
Einfach. Voll. Und das, also
das ist total cool.
Also ich finde auch, also mir macht es jetzt, der ist so schön, der hat auch wieder, der hat dieses in sich Ruhende, der hat die Filigranität, die Frische, aber auch bei Spätburgunder finde ich auch immer Transparenz, dieses fast kristallin klare, diese bärige Frucht, das ist ein wahnsinnig schöner Wein. Also es ist unheimlich.
Toll,
ne?
Machen beide richtig Spaß.
Voll gut, dass du den noch aufgemacht hast.
Den trinke ich heute Abend.
Philipp, wir danken dir. Wenn du in 15 Jahren eine Flasche von deinem eigenen Pinot öffnest, welche Geschichte soll die Flasche erzählen?
Ich hoffe einfach, dass er dann schmeckt. Also ich würde jetzt davon ausgehen. Nee, ich werde natürlich alles gegeben, dass er schmeckt, aber es ist ja trotzdem immer wieder so. Teilweise, ich habe dann meinen ersten Jahrgang den Leuten vorgestellt, dann sagen die, und wie reift der? Und ich denke, ich habe gut. Also wir sehen ja jetzt so auf den ersten Metern, dass sich das gut entwickelt.
Ja. Das da wird kann immer viel schief gehen.
Nee, aber die Leute sind dann ja manchmal goldig. Und dann sagst du, das ist der erste Jahr, den ich gemacht habe. Ja, wie schmeckt der in 10 Jahren?
Schauen wir mal.
Müssen wir dann probieren.
Mit wem möchtest du mal ein Glas Wein trinken? Tot oder lebendig?
Ich glaube, ich hätte wahnsinnig gerne mal ein Glas Wein getrunken mit der Anne-Claude Leflève. Das hätte mich, glaube ich, viel fasziniert. Im Prinzip auch als Frau sehr früh einen Betrieb übernommen, auf Biodynamie umgestellt, zu einer Zeit, in der es jetzt noch gar nicht so ein Selbstläufer war, und einen Betrieb geführt, der einfach ein Klassiker ist. Also wir leben ja immer in diesem Spannungsfeld, und das empfinde ich auch persönlich als ein Spannungsthema, zwischen sind wir moderne, sind wir Klassik? Und irgendwie wollen wir beides sein. Irgendwie unterliegen wir Trends und wollen ja auch nicht altbacken und stehen geblieben sein, aber wir wollen ja auch nicht jedem Trend hinterherrennen, wir wollen ja auch kein Hype sein. So. Und das finde ich ist was, was also zum Beispiel Le Flair für mich ein Betrieb ist, wo ich einfach sagen muss, das sind einfach große Weine, das sind auch jetzt die aktuellen Jahrgänge große Weine, das sind gereift große Weine und das ist einfach, finde ich, für mich ein faszinierendes System, ein faszinierender Betrieb. So, das ist zum Beispiel was, das würde mich, glaube ich, also es gibt immer viele Leute, mit denen man gerne mal ein Glas Wein trinken würde, aber aus der Weinwelt wäre das jetzt jemand, das wär, also müsste ich jetzt auch Französisch sprechen.
Aber das wäre doch gut. Ja.
Ich sag mal so, ich habe die Anglote tatsächlich noch erlebt, aber mein Französisch war ist viel schlechter als Sophie's. Insofern, ich habe jetzt nicht irgendwie was Besonderes erfahren.
Oder Philipp, wenn wir von dir in 20 Jahren eine Flasche aufmachen, was soll ich denn dann denken?
Ach, guck mal da.
Der Philipp.
Früher.
Der Philipp. Was hat er gutes Zeug gemacht, der Philipp?
Ich würde mir wünschen in 20 Jahren, dass was wir heute machen, nämlich einen seriösen Herkunftswein, dass es das immer dann noch gibt. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich sag mal so, im Moment sehe ich mich durchaus auch noch lange auf einem Weg. Aber was ich damit meine ist, das wäre schon Weltklasse, wenn dann eine nächste Generation käme.
Ja.
Das wäre schon Weltklasse und das weiß ich heute noch nicht. Und für mich ist das auch was, was man nicht erzwingen kann.
Wenn es so läuft wie hier, wäre es natürlich spitze.
Optimal, ne? Absolut, ja. Keine Frage. Aber das wäre sehr, sehr schön. Das Wichtigste ist natürlich immer Familie, aber natürlich spielt das ja auch in Familie rein, aber das wäre schon eine Herzensangelegenheit, wenn wir das schaffen würden.
Ja.
Ja, am Ende muss man ehrlicherweise sagen, bei dem, was da draußen in dieser blöden Welt los ist, geht es mir also schon so, dass man sagen kann, toi, toi, toi. Ja, also,
wir sind noch in der Welt, in der wir jetzt leben.
Genau. Ja, absolut.
Genau.
Wenn es dann soweit ist, sagst du zum Philipp, Philipp, kannst du ruhig mit reinnehmen.
Ja. Das wird schon.
In diesem Sinne, es war schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank, Sophie.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank dir, Philipp. Tschin, tschin. Bis zum nächsten Mal.